Hospizarbeit ist keine Arbeit im Sinne der Sterbebegleitung einzig und allein, sondern Hospizarbeit ist Begleitung im Leben.
Ich bin hier. Was das bewirkt, das kann man sich manchmal gar nicht vorstellen.
Je mehr man über das Leben und damit vielleicht auch über die Endlichkeit des Lebens gesprochen hat, desto tröstlicher ist das oft, dass man sich genau an diese Gespräche erinnert.
Wir brauchen keine Diagnose für eine Beratung. An uns kann sich jeder wenden. Entweder wir machen eine Begleitung, wenn das gewünscht wird, oder wir verweisen vielleicht an andere Kooperationspartner.
Das, was wir als Positives mit nach Hause nehmen, ist, dass wir da etwas ermöglichen können, wo man am Ende des Tages sagen kann, habe ich etwas Gutes geschaffen.
Schon mehrfach angeklungen ist, wirklich bis zuletzt die Wünsche, die Bedürfnisse, die Bedarfe der zu Begleitenden, aber auch der Angehörigen, des Umfeldes im Blick zu haben und einfach zu sagen, jeder Tag zählt.
Rollstuhl und Rakete. Der Vitus-Podcast aus Meppen.
Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Rollstuhl und Rakete, dem inklusiven Podcast von Vitus aus Meppen. Heute feiern wir nicht nur eine neue Episode, sondern auch ein echtes Jubiläum, und zwar 25 Jahre Hospizhilfe Meppen. Die Hospizhilfe Meppen begleitet seit dem Jahr 2000 Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Sie helfen schwerkranken und sterbenden Menschen, ihre verbleibende Zeit so würdevoll und angenehm wie möglich zu erleben. Zu Hause, im Pflegeheim oder auch im Krankenhaus. Ehrenamtliche und Fachkräfte hören zu, sind da und spenden Trost und entlasten Angehörige. Sie sprechen über Themen wie Sterben, Tod und Trauer. Offen, ehrlich und menschlich. Meine Gäste sind heute die erste Vorsitzende der Hospizhilfe Meppen, Katrin Andres, sowie Stefan Wendt und Elke Kemper, die als Koordinatoren im Hospizdienst tätig sind. Gemeinsam sprechen wir über ihre Arbeit, über Begleitung in schweren Zeiten und darüber, wie viel Leben und Menschlichkeit doch eigentlich in der Hospizarbeit steckt. Wir reden darüber, was alles hinter der Hospizhilfe Meppen steht, wie Ehrenamt und Fachlichkeit Hand in Hand gehen und warum Humor dabei manchmal vielleicht ein guter Begleiter ist. Also zurücklehnen, zuhören und eintauchen in 25 Jahre Hospizhilfe Meppen. Ich sage herzlich willkommen, Katrin, Stefan und Elke. Moin, moin.
Moin, moin, moin. Moin. Dankeschön.
Ja, gerne. Katrin, ich steig mal mit dir ein. Und zwar, wir sind ja im November und der Herbst, der zeigt sich ja gerade von seiner besten Seite. Bunte Blätter, aber auch manche graue Regentage. Wie ist das eigentlich bei euch dreien und dir? Seid ihr oder bist du eher das Team Herbstspaziergang mit Schal oder Decke, Sofa und ein gutes Buch, Katrin?
Definitiv Herbstspaziergang mit Schal.
Ja.
Ich finde das ganz toll, wenn jetzt so das Laub fällt, wenn man durch den Wald spazieren kann und trocken bleibt natürlich auch und einfach eine gute Zeit draußen hat.
Super. Elke, wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich bin eher die draußen Joggerin im Herbst.
Oh, ja, auch ja. Das noch. Ja, ist gefährlich, genau. Oder? Deswegen mache ich das nicht. Also manchmal kann man da ja, also jetzt alles matschig und laubig, da kann man ja auch schnell mal fallen. Deswegen denke ich mir, mach's lieber nicht.
Bisher noch nicht passiert.
Bisher noch nicht passiert. So, wir brauchen doch einen Bücherjunkie. Stefan, du?
Also ich bin definitiv für beide Sachen zu haben und ich würde einen guten Mix bevorzugen. Erst der Spaziergang, dann auf die Couch.
Sehr schön. Meine zweite Frage an euch geht um Folgendes. Und zwar kriegt ihr mit, ich glaube seit Juni oder Juli stehen die Supermärkte schon wieder voll mit Lebkuchen, obwohl die Kürbisse noch fast nicht abgeräumt sind. Wie steht ihr eigentlich zur vorweihnachtlichen Dauerbesinnlichkeit? Deko schon draußen oder eher Fluchtreflex? Wenn ihr im August schon Last Christmas hört, wie sieht das aus? Jetzt fange ich mal rückwärts an. Wie sieht es bei dir aus?
Also bei mir gibt es eigentlich erst zu dem richtigen Zeitpunkt auch die Deko. Also vor dem toten Sonntag, / Christkönig, darf es nichts geben.
Okay, also Lebkuchen wird noch nicht im August gekauft?
Nein.
Nein. Elke, wie sieht es bei dir aus?
Die Deko ist auch noch drin.
Sehr gut. Und bei dir, Katrin?
Je früher, desto besser. Ich mag die Deko, ich mag Lebkuchen, ich mag alles das, was rund um Weihnachten angeboten wird und muss mich jetzt gerade noch ein bisschen zügeln, es nicht zu kaufen, aber ich gebe zu, ich habe das ein oder andere schon genascht.
Ist ja nicht mehr so lange hin.
Genau. Gott sei Dank.
Sagt mal, wir reden ja heute über die Arbeit der Hospizhilfe Meppen und auch über die Themen Tod, Trauer, Sterben. Und im Monat November, da denken wir ja, oder auch Oktober schon, an alle Heiligen oder aller Seelen und auch am Volkstrauertag an unsere Verstorbenen. Sind Menschen in der dunklen Jahreszeit eigentlich eher empfänglich, über das Thema Tod, Trauer und Sterben nachzudenken? Oder ist es so, jetzt mal Elke und Stefan, so aus eurer Praxiserfahrung sagt ihr, da gibt es eigentlich keinen Unterschied, ob Januar, Juli oder Herbst. Elke, wie würdest du das sagen?
In der Öffentlichkeit wird schon mehr dann über Tod und Trauer gesprochen, aber diejenigen, die betroffen sind von Krankheit oder wenn die Angehörigen schwer erkrankt sind, die sprechen uns dann schon gezielter an.
Ah ja, genau. Ja. Würdest du es auch so sehen, Stefan? So, dass es, ja, genau.
Und das ist ja das ganze Jahr über an sich. Also das hat ja nicht irgendwo eine besondere Zeit. Aber ich denke, so gerade jetzt mit den fallenden Blättern, das ist ja schon ein sehr philosophisches Momentum, was hier stattfindet. Da denken die Leute schon eher drüber nach. Gräbersegnung und Co. ist alles in diesem Monat. Da guckt man schon mehr drauf.
Ne? Sehr gut. Ja. Wir kommen schon zu unserer ersten Rubrik und zwar ist das Vitus Privat und in dieser Rubrik wollen wir immer ein bisschen mehr über die Menschen, die hier bei mir im Podcast sind, erfahren und das möchte ich natürlich auch gerne mit euch machen in der folgenden Rubrik.
Vitus Privat.
Ja, wir wollen ein bisschen über die Menschen erfahren, die hier bei uns im Podcast sind. Und ich fange mal mit dir an, Katrin. Vielleicht magst du mal uns so ein bisschen mitnehmen. Wo bist du geboren? Wo kommst du her? Wo sagt der Emsländer, wo kommst du weg? Was bist du für ein, bist du ein Emsland-Mädel? Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen. Und vielleicht auch erklären, was genau deine Aufgabe bei der Hospizhilfe in Meppen ist.
Ja, sehr gerne. Ich bin ursprünglich Emsländerin. Ich bin tatsächlich in Papenburg geboren. Bin dann aber bedingt durch den Beruf meines Vaters nach Ostfriesland gekommen und habe lange, sag ich mal, geheim gehalten, Emsländerin zu sein. Hab dann bis zu meinem 20. Lebensjahr in Ostfriesland gelebt, bin dann zum Studieren nach Osnabrück gegangen und dann hat es mich beruflich tatsächlich ins Emsland verschlagen. Und seitdem bin ich hier, das ist jetzt mittlerweile fast 10 Jahre. Ich bin im Herzen immer noch ein bisschen Ostfriesin und auch ein bisschen Emsländerin. Es gibt ja irgendwie so eine Grenze zwischen diesen beiden Gebieten, die nur gefühlt da ist, aber ja, so ist das.
Ich hatte neulich in einem anderen Podcast ein Mitglied des Deutschen Bundestages, Herrn Saathoff, zu Gast, der auch Ostfriese ist und den habe ich gefragt, was uns Emsländer und Ostfriesen eigentlich trennt und der hat gesagt, eigentlich trennt uns gar nicht so viel, wir haben eigentlich viel mehr verbindende Sachen. Hast du das auch gespürt damals?
Ja, würde ich auch so sehen. Das Einzige, was mir immer wieder auffällt, ist so diese klassische Geschlechtertrennung, die Emsländer doch sehr klassisch leben bei den Partys, die Männer sitzen da, die Frauen sitzen da, das kannte ich vorher gar nicht, war mir befremdlich, finde ich immer noch befremdlich, aber gibt gewisse Dinge, mit denen muss man leben.
Ja. Magst du uns erzählen, was hast du genau studiert und was ist jetzt gerade beruflich dein Schwerpunkt?
Genau, ich habe Lehramt studiert, ich bin Lehrerin an einer das berufsbildende Lehramt, habe dann an verschiedenen berufsbildenden Schulen gearbeitet und bin jetzt tätig am Campus Ludmillenstift für den Bereich Pflege, Physiotherapie.
Ah ja, schön, klasse. Also Lehrerin quasi.
Ich bin
und
Lehrerin.
Du bildest unsere neuen Pflegefachkräfte von morgen aus.
Ich gebe mein Bestes.
Elke, vielleicht darf ich kurz zu dir kommen. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen. Wo kommst du her? Wie bist du aufgewachsen? Was hast du beruflich gemacht oder was machst du beruflich gerade? Und wie bist du zur Hospizhilfe gekommen?
Ja, ich bin hier im Emsland geboren und aufgewachsen, also geboren in Haselünne, immer in Meppen-Appeldorn gewohnt. Zwischendurch habe ich nach der Ausbildung eine Zeit lang in Münster gearbeitet, an der Uniklinik. Also ich habe eine pflegerische Ausbildung gemacht, habe auch ganz lange im Krankenhaus gearbeitet, in verschiedenen Stationen und Abteilungen, habe mich dann immer weitergebildet, habe nebenberuflich Pflegemanagement studiert, habe dann auch in verschiedenen Managementfunktionen dann auch gearbeitet, habe aber immer irgendwie auch geschaut, was macht so Hospizhilfe werden oder wie kann ich da vielleicht tätig werden. Ja, und dann hat sich das dann vor 3 Jahren knapp ergeben, dass das gut passte und seitdem arbeite ich jetzt in der Hospizhilfe Meppen.
Sehr schön. Bist du Krankenschwester, richtig?
Ja, genau.
Ach so, alles klar. Und jetzt eben Koordinatorin. Was das genau ist, das sprechen wir gleich, glaube ich, nochmal eben drüber. Hatte ich gerade von dir schon, was du genau, ich hatte gerade schon gesagt in der Anmoderation, du bist die erste Vorsitzende. Da können wir vielleicht gleich aber auch, wenn wir thematisch uns der Hospizhilfe widmen, nochmal näher einsteigen. Genau. Stefan, erzähl du uns doch mal, wo du herkommst und was du so beruflich gemacht hast und wie du in Meppen bei der Hospizhilfe gelandet bist.
Ich bin In Lutherstadt Wittenberg geboren.
Oh, das ist ja ganz, das ist ja eine ganz geschichtsträchtige.
Ganz weit weg.
Ja.
Genau. Hab dann in Paderborn studiert, bin dann anschließend.
Darf ich fragen, was du studiert hast?
Religionspädagogik.
Okay, alles klar. Ne? Ja.
An einer katholischen Fachhochschule. Mhm. Dann bin ich nach Kiel gegangen zum Anerkennungsjahr, nennt man vielleicht auch Referendarjahr oder so, ne? Und dann nach Geestacht bei Hamburg. Und dann bin ich hier ins Emsland gekommen, weil ich dann mit meiner Frau dann zusammengezogen bin, sozusagen. Ne?
Okay. Genau. Du bist also gelernter Religionspädagoge, richtig?
Genau, richtig. Ich bin gelernter Religionspädagoge, als Gemeindereferent in der Kirche, in der katholischen Kirche gearbeitet und bin aber schon im Studium mit der Notfallseelsorge in Kontakt gekommen. Bin dann, habe mich früh dann schon in der Notfallseelsorge weitergebildet, dann Beerdigungsdienst in der Kirche gemacht, Trauerbegleitung, Ausbildung gemacht und dann irgendwann kam der Weg dann zu Katrin, zur Hospizhilfe Meppen. Ja,
ja, schön. Was das genau ist, darüber reden wir ja nochmal. Ich würde gerne mit euch nochmal kurz über eure Hobby sprechen und da weiß ich, du liebst Musik und bist ein Angler.
Ja.
Ja. Bist du ein erfolgreicher Angler oder bist du eher dieser typische emsländische Angler mit diesen kleinen Guppies und oder sitzt auch mal etwas Größeres am Haken?
Es saß auch schon mal was Größeres am Haken, aber ich bin nicht oft beim Angeln. Das ist so ein schöner Moment, wenn man da sitzt und es endlich mal geschafft hat, es zu machen. Aber
ja, und zur Ruhe zu kommen, glaube ich.
Ja,
ne?
Genau. Ja, absolut.
Schön. Elke, bei dir, wir haben uns im Vorgespräch oder in einer E-Mail so ein bisschen auf diese Sendung vorbereitet, habe ich gelesen, ein schönes Lebensmotto, das du hast. Und zwar heißt das, lebe lieber unperfekt.
Ja.
Wie kann das?
Ja, weiß ich, ich mag das gar nicht, wenn immer alles so perfekt ist. Ich finde es irgendwie schöner, wenn es auch mal ein bisschen durcheinander und Chaos ist und irgendwie.
Sehr schön.
Mal was rumliegt.
Oder? Ja, gut, finde ich schön. Genau. Katrin, und du hast uns gerade schon mitgenommen und hast erzählt, dass du eben gerne auch in der Natur wandern gehst und auch Musik ist bei dir ein großes Thema, ne?
Ja.
Magst du uns mitnehmen, was für Musik du gerne hörst?
Ja, das ist tatsächlich immer stimmungsabhängig. In der Regel, sage ich mal, ist das eher ruhigere Musik, die mich dann auch bei den längeren Wanderungen begleitet. Ich habe so eine Truppe, mit denen ich dann auch so mal 50, 60, 70 Kilometer wandern gehe. Ui. Und manchmal braucht man dann Musik, um einfach mal nicht mehr miteinander zu sprechen. Und manchmal braucht man aber auch Musik, um schneller zu werden. Also da gibt es eine ganz bunt gemischte Playlist bei Spotify, die dann einfach mal abläuft.
Ja. Ihr habt ja alle nun sehr viel Berufs-, aber auch Lebenserfahrung so und wir versuchen immer so ein bisschen zu ergründen, was ist es eigentlich, das vielleicht ein Stück weit auch den Emsländer ausmacht? Da haben wir jetzt ja zwei schöne Blicke, einmal von einem, der zugezogen ist, aber auch gehen, also euch, die hier geboren sind, aber auch mal draußen waren in anderen Regionen. Vielleicht ihr beiden, Elke und Katrin, vielleicht könnt ihr mir mal sagen, so, was glaubt ihr, zeichnet so die emsländische Lebensart, die Menschen hier oder die Art zu leben auch aus? Was ist es, was viele Studenten auch wieder zurückbringt und was ist es, was das Emsland ausmacht? Habt ihr da eine Idee, Elke?
Ja, ich glaube, die Emsländer sind ja ihrer Region sehr verbunden und ihren Nachbarn und Mitmenschen sehr treu und manchmal auch einfach irgendwie so gnadenlos ehrlich, ne?
Ja, ja, genau. Ja. Und das ist es. Katrin, siehst du es auch so?
Ja, kann ich mich total anschließen. Also auch so diese Heimatverbundenheit, dieses Wissen um die guten Kontakte, die man in der Nachbarschaft oder in der Freundschaft hat, die Beständigkeit in diesem Sinne, das finde ich ist schon ein Merkmal, was den Emsländer ausmacht.
Schön. Du kommst ja jetzt eher mit einem äußeren Blick. Stefan guckt etwas kritisch. Ist das ein kritischer Blick? Oder?
Das ist kein kritischer Blick. Nein, ich muss immer schmunzeln, wenn man das so über die eigene Herkunft so sagt, wie es da so ist, wie das so typisch ist bei den Menschen. Ich habe so das Gefühl, die Menschen, die ich kennengelernt habe, wo ich herkomme, sind in gleicher Weise ehrlich, offen, herzlich, absolut hilfsbereit. Und irgendwie, ja, also immer verbunden. Ne? Ich bin jetzt 23 Jahre aus Wittenberg raus und wenn man dann dort ist, wird man sofort begrüßt und geherzt und alles. Und das irgendwie, total schön, man ist trotzdem noch verbunden. Also von daher, ich glaube, dass jede Region gerne so etwas gerne für sich hätte, aber ich glaube, es sind alle irgendwie so.
Was mich bei dem mal interessiert, wenn du zurückkommst nach Wittenberg, sagen die dann alle, Mensch, was klingst du norddeutsch mittlerweile?
Anders, wenn ich mit meinen Eltern telefoniere und dann wieder weiterrede, dann merken die anderen immer, dass ich kurz mal ostdeutsch war.
Cool. Wir wollen auch immer so ein bisschen ergründen, wo ihr oder die Gäste herkommen. Und da habe ich immer oftmals die Frage an euch und da bitte ich euch nochmal zu überlegen. Habt ihr eigentlich so Erinnerungen an euer Elternhaus und an eure Eltern, was die euch an Werten und Normen so mitgegeben haben im Laufe der Jahre und wo ihr heute noch drauf zurückblickt und sagt, ja, das ist für heute oder auch in heutiger Zeit, vielleicht auch in der Arbeit, in der Hospizarbeit, für mich immer noch ein wichtiger Punkt, den ich übernommen habe, Stefan?
Oh Gott, ja.
Schwierig.
Verlässlichkeit, Verantwortungsgefühl, Pünktlichkeit, das sind so, denke ich, Dinge, die ich von zu Hause auf jeden Fall mitgenommen habe.
Mhm. Elke, wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich muss gerade auch ein bisschen überlegen, aber auch so die Verbindlichkeit ist das tatsächlich und das Kümmern um die Generation. Also wir haben auch immer bei meiner Großmutter mitgelebt, beziehungsweise sie hat sich dann, als wir klein waren, um uns gekümmert. Dann haben wir uns gekümmert, als sie dann alt war. So halt die Generationenverbundenheit und die Verbindlichkeit, würde ich sagen, ist schon wichtig, was meine Eltern uns auch mitgegeben haben, muss ich sagen. Und das ist ja auch sehr wichtig für die Hospizarbeit, dass man das im Blick hat.
Katrin, wie ist es bei dir?
Ich kann mich den Punkten anschließen. Was mir jetzt so gerade spontan in den Sinn kommt, ist so das Thema Dankbarkeit und Zusammenhalt. Also meine Eltern haben immer dafür gesorgt, dass wir ein gutes Zusammensein und ein gutes Miteinander hatten und haben. Und das haben sie uns auch immer mit auf den Weg gegeben, auch wenn es mal turbulent ist oder mal ein bisschen kriselt, dass man zusammenhalten muss und sollte. Und das finde ich sehr wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Und auch das Thema Dankbarkeit. Man kann natürlich darauf schauen, was man nicht hat und was vielleicht gerade nicht so optimal läuft. Aber am Ende des Tages, und das würde ich auch so für mich beschreiben, ist es schon auch immer wieder wichtig, dankbar zu sein für die Gesundheit, die man hat, für das Leben, das man führen darf, für die Freiheiten, die wir haben.
Das ist ja was sehr Verbindendes, was ihr auch zusammen habt. Glaubt ihr, dass euch so diese Werte und Normen oder diese Dinge, die ihr auch aus dem Elternhaus mitgebracht habt, auch zu dieser Arbeit gebracht hat? Also, dass ihr ein Stück weit auch dadurch empfänglich seid für diese Themen? Schwierige Fragen, ich komme hier richtig mit. Deep Talk. Wie sieht es bei dir aus, Stefan? Kannst du dir das vorstellen oder ist das, würdest du in der Rückschau sagen, nee, das hat eigentlich wenig miteinander zu tun?
Ich glaube, dass es sehr wichtige Bereiche sind, die wir mitnehmen mit in die Arbeit hinein. Ich denke gerade so an dieses Thema für die Generation, da denn, was du sagtest gerade, Elke, dass das etwas ist, was wir ja auf jeden Fall in unserer Arbeit tagtäglich haben. Denn oft sind es ja nun mal eben auch ältere Menschen, die wir begleiten. Wir haben oft Menschen, die nicht mehr Familie hier vor Ort haben, wo einfach ein für sie Dasein ist, ohne dass wir sie vorher kannten oder ohne dass wir da ein Sozialgefüge drumherum kennen oder so, dass man einfach sagt, so, dass du bist jetzt dran und haben wir ein Gefühl für, dass da etwas gebraucht wird. Mhm. Also der Blick für die anderen und Verantwortungsgefühl. Also das gehört da irgendwo mit rein,
klar. Ja. Würdet ihr da was ergänzen oder würdest du auch so sehen? Ja.
Ich würde schon auch sagen, dass diese Werte, die wir da so mitbekommen haben, die wir jetzt gerade angesprochen haben, schon auch, ich sag mal, etwas sind, was unsere Arbeit auch irgendwie so begleitet und was wertvoll ist, das einfach so in seinem Fundus zu haben. Aber ob es mich deswegen jetzt zur Hospizhilfe geführt hat, das muss ich nochmal in Ruhe überlegen.
Ja, das war vielleicht auch nicht ganz so logische Frage. Ja.
Machen eben 3 Stunden Pause.
Ja. Sagt mal, erinnert ihr euch noch an ein spezielles Gericht, das ihr sehr gerne bei euren Eltern oder wahrscheinlich meist bei Mutter oder Oma, die Omas können ja hervorragend kochen, da erinnere ich mich sehr gerne an meine Omas auch, wo ihr sagt, oh ja, wenn ich daran denke, dann läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Katrin?
Ja, von meiner Oma Kartoffelpuffer.
Ja?
Ja.
Und isst du heute noch gerne?
Esse ich heute noch gerne, aber die von meiner Oma schmeckten einfach am besten.
Ja, kommt da dann
an meine Mama, aber
kommt da dann Apfelmus drauf oder was kommt da drauf?
Ja, je älter ich werde, Apfelmus, früher am besten ganz viel Zucker.
Ach, okay, sehr schön. Elke, bei dir?
Bei Oma gab es immer Hähnchen mit Reis und Erbsen.
Ah, okay. Und das sind so Gerichte, die bleiben einfach da, ne? Ihr kennt das sicherlich auch, man kommt ja manchmal so, wenn es so Heimattage oder irgendwas gibt oder man kommt in ein Café und plötzlich hat man einen Geruch und man ist wieder plötzlich Kind und sitzt irgendwo am Tisch und denkt, ich weiß es noch genau so, ne? Das sind toll. Stefan, hast du was?
Das Essen zu Heiligabend bei meinen Eltern. Ah, ja, okay. Schlesische Pfefferkuchensoße, das...
Lecker. Geht nichts rüber.
Nee.
Sehr gut. Dann wollen wir mit diesen Eindrücken diese Rubrik verlassen. Vielen Dank, dass ihr ein bisschen euer Leben mit mir geteilt habt. Und würden schon zur nächsten kommen. Und da wollen wir natürlich ein bisschen euch näher kennenlernen, allerdings spielerisch in folgender Rubrik.
Entweder oder.
Genau, wir wollen euch ein bisschen näher kennenlernen und ich schicke euch jetzt zwei Begrifflichkeiten zu und ihr müsst mir sagen, warum ihr euch denn für eine der beiden Begrifflichkeiten entscheidet. Vielleicht auch mit einer kleinen Erklärung und wir fangen mal an und zwar, jetzt habe ich hier nicht aufgepasst und bin ich weitergescrollt auf meinem Laptop. Katrin, Frühaufsteherin oder Langschläferin?
Definitiv Frühaufsteherin.
Ja?
Ja.
Also so bis 10, 11 Uhr im Bett liegen ist nichts für dich?
Ist nichts für mich.
Ist nichts für dich. Nee. Elke?
Ja, auch eher Frühaufsteherin.
Ja? Ja, Stefan?
Ja.
Echt?
Ja.
Gott, bin ich denn immer nur das Murmeltier bei solchen Sachen? Okay. Stefan, rückwärts geht's weiter. Kaffee oder Tee?
Kaffee, definitiv Kaffee.
Der muss morgens kommen, sonst kommt der Kreislauf nicht in Schwung?
Morgens, ja.
Ja, nicht nur morgens.
Ein wechselwarmes Tier, ich brauche dann was von außen.
Und wird der schwarz oder kommt da noch?
Nein.
Nee, alles gut.
Ja. Pur.
Elke?
Am Morgen Kaffee und den Rest des Tages eher Tee.
Ja, und was für ein Tee? Schwarzer Tee oder?
Fencheltee.
Fencheltee, ui, okay. Ja. Hört sich gut an. Und du, Katrin?
In der Heimat bei meinen Eltern in Ostfriesland Tee, ansonsten Kaffee.
Mit Wölkchen. Ja.
Mit Wölkchen und Candice.
Das hatte ich in der letzten Folge schon gefragt, weil die Ostfriesen sind da ja sehr große Teekenner und die unterscheiden auch sehr stark zwischen Bünding und Thiele-Tee. Welcher ist es denn bei dir im Elternhaus? Weißt du das?
Da muss ich passen, ich würde sagen Bünding.
Ah, okay, alles klar. Ich weiß, da gibt es auch so Parteien und Linien in den ostfriesischen Gefilden.
Da hast du recht.
Sehr gut. Dann die Frage wieder rückwärts. Katrin, Stadtleben oder Landleben? Das ist nicht so einfach.
Ja, das ist wirklich eine gar nicht so leichte Frage. Grundsätzlich würde ich sagen eher Landleben, wenn es alles ein bisschen ruhiger und gemächlicher ist. Mhm. Aber mal in die Stadt fahren fände ich auch super toll. Mhm.
Was reizt dich dann am Stadtleben?
Die Vielfalt, die Eindrücke.
Also das kulturelle Angebot und alles, genau. Okay.
Ja. Mhm. Die Möglichkeiten.
Ja.
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 Alternativen, ja. Mhm. Das finde ich hier manchmal etwas begrenzt.
Ja. Ecke, bei dir?
Also zum Leben auf jeden Fall auf dem Land. Mhm. Besuchen auch gerne mal eine Stadt, aber auch nicht zu groß.
Genau, irgendwann muss es auch wieder raus.
Ganz genau.
Ich bin jetzt nicht so firm, Stefan, dass ich sagen kann, ich würde Wittenberg kennen oder Lutherstadt, aber ist das eine richtig große Stadt schon oder?
Nee. Das ist eine Stadt, ich glaube 50.000 Einwohner sind es auf jeden Fall.
So ein bisschen zwischen Meppen und Lingen, genau.
Am Rand gewohnt, hinter unserem Haus ein großes Feld, also es ist eher ländlich dann gewesen und das ist auch ganz gut so.
Und wo wärst du jetzt bei der Einschätzung?
Land.
Land, oh, sehr gut. Stadt ist dir einfach too much dann, zu viel?
Ich würde auch genauso wie Katrin gerne wohl in eine Stadt fahren, um irgendwie was zu erleben oder so. Oder so, das ist schon auch wichtig, aber ich finde das auch sehr schön abends ruhig und dann hört man noch irgendwo ein Tier aus der Nachbarschaft oder so und das war alles, was man dann hört und nicht irgendwie lautes Getrubel und tausend Autos und Gehupe und ach nee.
Dann rückwärts wieder die Frage, Buch oder Film?
Buch.
Buch. Bist du noch ein Vielleser?
Ich versuche es. Also ich lese gerne, aber ich komme nicht immer dazu.
Ja. Was liest du denn dann gerne? Also ich sag mal, eure Arbeit, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, ist ja durchaus manchmal belastend. Und Bücher können das ja auch sein. Also die können einen ja sehr mitnehmen und beschäftigen. Muss es dann eher leichte Literatur sein oder?
Bücher mit möglichst einem Mord drin.
Sagen wir es mal so. Ganz also du arbeitest schon so viel mit Tod und Trauer und dann muss es auch noch ein Mord sein. Ja, aber warum denn nicht? Das ist doch so. Genau. Elke, wie sieht es bei dir aus?
Ja, auch ein Buch.
Auch ein Buch.
Ja,
genau. Hast du da spezielle auch eher so, muss das eher so Klatsch-Tratsch-Romane sein oder auch irgendwie Krimi. Ein spannender Krimi ist wichtig. Ja. Genau. Mhm. Schön. Und bei dir, Katrin?
Auch definitiv das Buch.
Ja.
Auch tatsächlich häufig verbunden mit den Themen, die so uns hospizlich beschäftigen.
Mhm. Jetzt kommen entweder oder Fragen so ein bisschen mehr thematisch in eure Richtung gehend und vielleicht ist die Frage gar nicht richtig, aber ich stelle sie einfach mal, Katrin. Und zwar Hospiz oder lieber Palliativ? Jetzt kommst du, guckst mir an und sagst, hä, ja. Ist das eine dumme Frage fachlich?
Ich würde behaupten, die Kombination ist wichtig und gut. Die palliative Versorgung so im Sinne der medizinischen Versorgung ist wichtig und der hospizliche Begleitdienst oder der hospizliche Gedanken schwebt da ja mit rein.
Mhm. Vielleicht behalten wir das Thema nochmal im Kopf, damit wir vielleicht auch nochmal über die Unterschiede sprechen können, weil ich glaube, viele Hörer oder auch so Menschen, die wenig mit diesem Thema zu tun haben, die können das, glaube ich, nicht wirklich auseinanderhalten und bringen das oft in einem Topf zusammen. Und deswegen gut, dass wir da vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Elke, wie sieht es bei dir aus? Hospiz oder Palliativ? Wahrscheinlich das, was Katrin gesagt hat.
Genau, es geht nur gut miteinander.
Ja. Ja. Stefan, ich komme zur nächsten Frage und zwar auch in diese Richtung: Zuhören oder reden?
Zuhören, eindeutig zuhören.
Weil?
Weil die Leute ja gerne wohl was loswerden wollen und erzählen wollen und von dem, was sie gerade erleben und erfahren haben und wie es weitergeht. Und das will vielleicht ins Wort gebracht werden, aber nicht von mir, sondern von denen.
Mhm. Okay. Elke, auch im Kontext Kerze oder Blume?
Ich würde fast sagen die Blume, denn sie bringt ein bisschen mehr Leben mit.
Mhm. Ah ja, wunderbar. Würdet ihr das auch so sehen? Nein?
Du siehst es anders an? Ich würde mich für die Kerze entscheiden.
Weil?
Wegen der Helligkeit, die sie dann spendet und der Wärme.
Ja.
Ich finde, es gibt immer eine schöne Atmosphäre. Blumen verwelken.
Ja, das stimmt auch wieder von der Seite.
Stefan, du sprachst gerade davon, die Leute wollen was loswerden und ich hatte es auch in der Anmoderation gesagt, da sind vielleicht Humor und Trauer oft nah beieinander und deswegen die Frage, Katrin, lachen oder weinen?
Beides.
In euren Begleitprozessen?
Beides. Ja. Also man glaubt ja immer, es wird viel geweint, es wird ebenso viel gelacht und das ist genauso wichtig und wertvoll, gerade wenn man so in der Erinnerungsarbeit ist, dass man auch über gemeinsame Erlebnisse lachen kann und darf.
Mhm. Ihr begleitet Menschen auf dem letzten Lebensweg und da die Frage, Elke, an dich, zu Hause oder doch eine Einrichtung?
Ja, das lässt sich auch wieder nicht so einfach beantworten, denn das ist ja auch immer von der Situation abhängig, wo derjenige gerade lebt und was für die Familie und für den zu Begleitenden die richtige Situation und der richtige Weg einfach ist.
Also ich höre daraus, es gibt keinen besten Ort, um zu sterben oder die letzte Lebensphase
Nein, natürlich nicht.
Im Grunde genommen ist jeder Ort richtig, der gerade dann in diesem Moment auch auftaucht.
Ganz genau.
Es gab mal Studien, wo da gefragt wurde eben, wo möchte man sterben, ne? Oder wie möchte ich sterben? Und dann haben ganz viele, also die meisten eigentlich geantwortet, sie wollen zu Hause sterben. Aber gleichzeitig weiß man, dass mehr als die Hälfte der Menschen in Krankenhäusern oder anderen Einrichtungen sterben. Also da passt ja was nicht zusammen. Also viele wollen zu Hause sterben, aber das geht ja nur, wenn das ganze System zu Hause funktioniert.
Mhm.
Und bei manchen mag das gut funktionieren. Vielleicht ist auch, ich sag mal jetzt ganz einfach gesagt, die Art des Sterbens so, dass es auch ermöglicht werden kann, dass es zu Hause ist. Aber auch die Offenheit zu haben, dass es irgendwann vielleicht auch so den Punkt gibt, wo man sagt, ich kann nicht mehr als Angehöriger und dass man dann in eine Einrichtung geht.
Jetzt kommt eine schwierige Frage, Katrin, an dich. 25 Jahre oder ein Vierteljahrhundert?
25 Jahre.
Weil?
Weil man nach meinem Dafürhalten über die Jahre und über den Zeitstrahl dieser Zeit tatsächlich nochmal sehr schön abbilden kann, was sich im Rahmen der Hospizhilfe in Meppen alles entwickelt hat. Und ein Vierteljahrhundert, ist mir da ein bisschen zusammengefärcht.
Sehr schön. Ich komme nochmal eben mit zwei sehr normalen Fragen und zwar da die Frage, wie ist das bei euch, Ordnung oder kreatives Chaos, Stefan?
Oh Gott, da lachst du einen wunden Punkt.
Da habe ich den richtigen ausgewählt.
Ja. Ich muss erstmal einen Kaffee trinken. Also es gibt schon ein gewisses kreatives Chaos bei mir auf dem Schreibtisch.
Ja.
Ich werde oft angehalten dazu und das ist auch gut so, mal wieder zwischendurch aufzuräumen. Aber irgendwie gehört es doch irgendwie auch zu mir.
Elke, wie sieht's bei dir aus?
Also bei der Arbeit versuche ich tatsächlich eher ordentlich zu sein.
Sehr gut. Und Katrin, wie sieht's bei dir aus?
Ich bin eher für die Ordnung.
Ja, bist du, genau. Ja. Das heißt, auf deinem Schreibtisch liegt der Kuli da, wo er liegen muss und der Block.
Wenn es gut läuft, ja.
Sehr schön. Dann abschließend die Frage, geht ihr lieber essen oder kocht ihr lieber selber, Katrin?
Ich gehe lieber essen.
Ja?
Ja.
Und da hast du eine spezielle Vorliebe, wo du sagst, schon gerne asiatisch oder griechisch oder?
Italienisch finde ich gut.
Italienisch, okay. Ja.
Dann ist auch immer die schwierige Nudel. Entscheidung, Nudeln oder Pizza. Das ist immer tagesformabhängig, aber da bin ich immer dabei.
Ja. Du kochst aber auch selber?
Nicht unbedingt so gerne.
Ah ja, okay. Da gibt es ja einen schönen Witz, wo der Mann sagt, betet ihr vom Essen? Und dann sagt der andere Mann, nein, meine Frau kocht gut. Also insofern, und wenn du denn Nudeln kochst, habe ich immer die Frage mit meiner Frau zusammen, mit Olivenöl vorher oder mit Öl im Wasser oder nicht?
Nein, braucht nicht.
Braucht nicht. Ja. Okay, Elke, du sagst aus, nein, auf keinen Fall.
Das ist wirklich nicht notwendig.
Das ist ein Märchen. Okay. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Lieber essen gehen oder lieber kochen?
Eigentlich lieber selber kochen.
Ah ja, okay. Und gibt es da so ein Favorite, wenn Freunde zu dir kommen, wo die sagen, boah, wenn wir bei Elke sind, die kann aber Hackbraten oder irgendwas Besonderes?
Also mein Mann, der kocht ja richtig gut. Ne?
Oh, okay, alles klar.
Ah, ja,
okay.
Genau, also ich koche im Alltag für das Mittagessen zu Hause mit der Familie, aber wenn wir gut essen wollen, dann kocht mein Mann.
Ah ja, okay, sehr schön. Ja. Gut, und bei dir, du hast auch gerade den Kopf geschüttelt, habe ich so aus dem Winkel gesehen.
Also wir kochen gerne zu Hause selber. Also essen gehen ist wohl mal ganz nett, aber selber kochen, da weiß man, was man auf dem Teller hat und ja, kocht, was alle gerne mögen. Das kommt ja auch noch dazu.
Ja, das stimmt. Sehr gut. Okay, vielen Dank. Das war die Rubrik Entweder oder und wir kommen schon jetzt ein bisschen ins Eingemachte und zwar in unserer Rubrik Nachgefragt. Und auch dazu gibt es einen kleinen Jingle.
Nachgefragt.
Genau. Katrin, ich beginne mal mit dir, die Hospizhilfe Meppen. Ich habe es schon angeteasert. 25 Jahre. Wir haben das jetzt gerade erst in einem Festakt gefeiert und ich sage wir, weil ich durfte diesen Abend begleiten durch meine Moderation. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen mitnehmen und unsere Hörer und berichten, wie kam es vor 25 Jahren zur Idee, in Meppen eine Hospizhilfe zu gründen?
Ja, das ist tatsächlich auf mehreren Schultern zu verteilen. Es gab zum einen die Idee eines Serviceclubs, die eine gewisse Geldspende in Empfang genommen haben, das Geld so einzusetzen für etwas, was es so in Meppen in der Umgebung noch nicht gegeben hat. Und auf der anderen Seite gab es Menschen, die sich mit diesem Thema schon recht vertraut gemacht hatten und dann so inhaltlich bereit waren, sich auf den Weg zu machen. Und so kamen diese Personengruppen zusammen. Und man hat dann einfach gesagt, es wäre sinnvoll, wichtig und gut für diese Region, dass man auch einen Hospizverein gründet, in dem dann Menschen, die zu Hause oder in anderen Dienst oder in anderen Einrichtungen sind, wirklich auch im Sterben begleitet werden.
Wie sah das damals im Emsland aus? Gab es diese Vereine schon oder wart ihr da auch eine mit der ersten Vereinigung?
Wir sind zumindest mit einer der ersten Vereine gewesen. Mhm. Wenn ich das jetzt richtig im Blick habe, ist der Lingner Hospizverein etwas eher gegründet worden. Ah, okay. Und dann ist es ja eben im hospizlichen Kontext immer noch so, dass es, sag ich mal, die hauptamtlichen Vereine und die ehrenamtlich geführten Vereine gibt, sodass wir, was das anbelangt, relativ schnell auch in das Hauptamt mit übergegangen sind und damit, glaube ich, auch für das Emsland zumindest betrachtet, einer der ersten Vereine mit waren.
Ich weiß nicht, ob du mir das so erklären kannst, aber was war damals der Bedarf? Also man hat ja irgendwo, es hat ja Diskussionen im Hintergrund gegeben, zu sagen, wir brauchen so etwas. Was waren da die Gründe?
Also ich glaube schon, dass diejenigen, die da, sag ich mal, so in der inhaltlichen Arbeit eingestiegen sind, diese Gründe im privaten Kontext so gesehen haben, mit diesen Themen auch aus den Gesundheitseinrichtungen, aus den Krankenhäusern ein Stück weit vertraut waren, weil das eben auch in Teilen Krankenschwestern waren und dass man da einfach festgestellt hat, dass der Bedarf deutlich größer ist als das, was, sag ich mal, die professionellen Dienste ableisten können. Und gerade so wie Stefan schon auch gesagt hat, die Studie zeigt, die Leute wollen zu Hause sterben, sie wollen in der Regel in ihrem gewohnten Umfeld sein, dass man da einfach dann auch so einen Verein gründet, um diesen Menschen die Möglichkeit zu geben und das soziale Umfeld zu unterstützen, zu begleiten.
Mhm. Stefan, vielleicht kannst du uns mal erklären, was genau macht die Hospizhilfe Meppen? Also unabhängig jetzt von den Projekten, die es vielleicht noch gibt, was ist die klassische Hospizarbeit, die ihr leistet? Vielleicht magst du das mal erklären.
Kurz und gut gesagt, es ist die Begleitung von Sterbenden und den Angehörigen und den Trauernden. Und darum, also davor setzt sich an sich eine Beratungstätigkeit. Ich sag jetzt mal, eine Familie kommt und gerade frisch eine Diagnose für einen Angehörigen hat und noch gar nicht weiß, was muss jetzt gemacht werden, was ist jetzt überhaupt der nächste Schritt oder die nächsten Schritte. Und dann setzen wir uns mit denen zusammen und schauen drauf, was ist es, was braucht es. Braucht es eine spezielle ambulante Versorgung, medizinisch, pflegerisch, wie ist Pflegedienst, was ist, braucht es zum Beispiel noch einen Pflegegrad. Das heißt, wir bringen dann zusammen vielleicht mit einem Dienst, der da mithilft bei den Anträgen, oder braucht es finanzielle Unterstützung, auch da jemanden mit hineinzunehmen oder eben auch Hospizbegleitung mit an die Hand zu geben. Es ist nicht immer erstes Ziel, eine Begleitung hinzugeben, sondern eben tatsächlich Klärung, Sortierung für die Familie, Beratungstätigkeit.
Mhm. Ecke, braucht es, also ich spiele das jetzt mal praktisch durch. Ich bekomme von meinem Hausarzt eine lebensbedrohliche oder vielleicht sogar eine Diagnose, wo gesagt wird, sie werden nicht mehr lange leben, egal jetzt wie lange. Mhm. Braucht es immer genauso eine Diagnose, damit ich mich an euch wenden kann? Oder geht es auch darum zu sagen, ich habe eine schwere Erkrankung, weiß gerade nicht Bescheid über bestimmte Dinge, du sprachst es gerade an, Pflegegrad, brauche ich Hilfsmittel und so. Kann ich mich dann auch an euch wenden? Oder geht es immer darum, dass schon die Diagnose klar sein muss, du wirst sterben?
Nein, wir brauchen keine Diagnose für eine Beratung. An uns kann sich jeder wenden und wir machen eine kostenfreie Beratung. Dann können wir sagen, entweder wir machen eine Begleitung, wenn das gewünscht wird, oder wir verweisen vielleicht an andere Kooperationspartner, die dann möglicherweise erstmal für denjenigen vielleicht besser geeignet sind, oder wir sind halt der richtige Ansprechpartner. Aber wir machen dann erstmal eine ganz konkrete Pflegeberatung, so nennen wir das dann, eine palliative Pflegeberatung für den zu Begleitenden und seine Angehörigen.
Darf ich da kurz was einwenden? Gerne. Das ist mir nämlich ganz wichtig, weil das nach meinem Dafürhalten so in der Gesellschaft immer noch so ein bisschen falsch will ich nicht sagen, aber vielleicht anders gesehen wird, als wir unsere Arbeit verstehen. Hospizarbeit ist keine Arbeit im Sinne der Sterbebegleitung einzig und allein, sondern Hospizarbeit ist Begleitung im Leben. Und da braucht es nicht, ich sag mal, den Moment, du wirst sterbend sein in einem Zeitraum von X oder Y Momenten, sondern da braucht es einfach eine kleine Krise oder einen Moment, wo man sagt, da kommen Ängste, Sorgen, da bedrückt mich etwas, da kommen vielleicht auch alte Erinnerungen hoch, die mich mit diesem Thema irgendwie verbinden. Und dann ist auch die Hospizhilfe ein Ort, an den man sich wenden kann, ohne dass man vielleicht schon in konkreter Absicht oder in konkreter Nähe einen möglichen Tod hat.
Mhm. Ich denke jetzt gerade so dran, dass du in der Anmoderation gesagt hast, Menschen, die dann über Sterben, Tod und Trauer sprechen wollen, es sind nicht oft diese Themen, sondern es ist eher dann, was fange ich jetzt mit diesem Stückchen Weg noch an, was ich habe. Mhm. Ne? Okay. Also es hat ganz viel mit Leben zu tun an sich.
Okay. Mhm. Ja. Sagt mal, Stefan, ich würde dich jetzt nochmal ansprechen. Warum fällt es uns eigentlich so schwer, über unsere Endlichkeit zu sprechen oder auch über den Tod zu sprechen? Wir wissen doch irgendwie alle, dass das irgendwie zum Leben auch dazugehört. Ist das Angst, Verdrängung? Warum reden wir so ungern über die letzte Lebensphase?
Ich glaube, ich kann keine allgemeingültige Antwort darauf geben, warum das so schwer ist. Vielleicht ganz persönlich, so auch aus den Erfahrungen der vergangenen Wochen. Ich nehme jetzt mal ein konkretes Beispiel, wenn Kinder mit dabei sind und man redet von seinem eigenen Ableben. Also das ist ja ein ganz krasser Trennungsschmerz, also für sich selbst, für die Angehörigen, aber ganz besonders in diesem Beispiel jetzt für die Kinder gesprochen. Mhm. Man sieht die Kinder, die man eigentlich in die Welt gesetzt hat und irgendwie groß werden lassen möchte und weiß, man wird nicht mehr dabei sein. Also das ist also mit ganz großem Schmerz verbunden. Und das ist nur ein Aspekt vielleicht, warum man eigentlich gar nicht darüber sprechen möchte, weil das viel zu sehr wehtut für die anderen.
Ist das, was Stefan gerade gesagt hat, auch, dass im Grunde genommen, wenn man über den Tod spricht oder über das Lebensende, einfach auch mehr über das Leben sprechen sollte, Elke?
Oh Gott, das ist ja...
Er kommt mir jetzt gerade mal so, also das ist immer so, also ich finde, da ist ja immer so eine Distanziertheit, das habe ich selber gemerkt, auch als mein Vater gestorben ist. Ich weiß, mir geht das selber manchmal auch so, wenn im Freundeskreis plötzlich, das ist leider die Generation meiner Eltern jetzt, die auch verstirbt einfach und man steht da immer so, wie so eine, als wenn da so eine Trennwand zwischen einem ist und man weiß nicht, was man machen will und man kann die Leute nicht, will die nicht in den Arm nehmen und man will auch nichts Verkehrtes sagen und man hat auch, bei mir ist das so, ich habe immer das Gefühl, ich mache Fehler dann, aber Vielleicht ist das.
Die Berührungsängste sind einfach so da. Genau, man erlebt das ja selber auch. Ne? Wenn, das haben wir vielleicht auch so im privaten Bereich, wenn dann jemand verstirbt oder nahe Angehörige oder von Freunden und Bekannten die Angehörigen, weiß man tatsächlich manchmal auch nicht so ganz genau, wie gehe ich darauf jetzt zu und wie spreche ich das an, wie spreche ich die an, spreche ich die überhaupt an? Und das geht ja der Bevölkerung auch so. Und da hilft einfach nur irgendwie Aufklärung, sich einlesen und vielleicht dann auch uns manchmal ansprechen. Ne? Was machen wir, was können wir tun und wie können wir mit den Menschen umgehen? Mhm. Auch dafür sind wir ein Stück weit da als Hospizverein, dass wir dann auch vielleicht Ansprechpartner sind für die Menschen. Ne? Genau.
Katrin, vielleicht kannst du, ich hatte es gerade auch schon angesprochen, nochmal den Unterschied zwischen Hospizarbeit und Palliativbegleitung oder Palliativmedizin klar machen oder nochmal diesen Unterschied. Du hast gerade in der Entweder-oder-Frage gesagt, es ist nicht das eine oder das andere, sondern oftmals ist es beides zusammen.
Ich würde vielleicht noch mal einmal ganz kurz, wenn ich darf, ergänzen, zu dem, ob man mehr über das Leben sprechen sollte. Also ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist, sich sehr bewusst zu machen, dass man lebt, dass wie man lebt, dass mit wem man lebt, dass wofür man lebt. Und nach meinem Empfinden ist das so, je mehr man also über das Leben und damit vielleicht auch über die Endlichkeit des Lebens gesprochen hat, desto tröstlicher ist das oft oder ist das in so Verlustmomenten, dass man sich genau an diese Gespräche erinnert, die dann sicherlich auch mit Lachen und Weinen verbunden sind und mit verschiedenen Emotionen. Aber dass es schon durchaus nach meinem Empfinden hilft, wenn Menschen sich dessen bewusst sind und diese Themen auch nicht ausgrenzen oder weit von sich wegschieben. Dass es dann eben nicht diese Grenze gibt, sondern dass man auch weiß, Mensch, weißt du noch, damals hat er dies oder das gesagt, das hätte er so gewollt oder wie auch immer.
Wenn wir jetzt nochmal auf diesen Unterschied Palliativ, Hospiz, vielleicht magst du da nochmal drauf eingehen?
Genau, also Palliativ ist ja im Prinzip so, ich sag mal so aus dem Bereich des Ummantelns. Patienten, die palliativ versorgt werden, haben ja nun mal eine lebenslimitierende Diagnose, Erkrankung und werden dann eben auch entsprechend medizinisch, aber auch pflegerisch oder auch psychosozial betreut und versorgt. Das ist eben auch etwas, was eine gewisse Aufklärung für die Patienten bedarf, dass sie eben auch wissen, dass das Ganze insgesamt endlich ist und dass eben auch darüber für alle eine Transparenz herrscht. So kann man natürlich dann auch im Rahmen der medizinischen, pflegerischen, psychosozialen Versorgung ein bisschen anders mit den Patienten umgehen, weil dann es nicht mehr darum geht, etwas, ich sag mal, zu heilen, sondern dann eher auch zu lindern. Hospizlich würde ich dann eben beschreiben, ist im Prinzip das, was, sag ich mal so, die Beherbergung auch mit sich bringt, dass man einfach schaut, dass die Menschen in einem sozialen Umfeld aufgefangen sind, dass sie vielleicht auch in einem Hospiz dann eben auch unterkommen können und dass der Hospizdienst dann eben auch diesen Prozess somit begleitet.
Es gibt ja verschiedene Krankenhäuser, die haben entweder Hospizstationen oder auch Palliativstationen. Wo liegt der Unterschied oder ist das auch Hand in Hand oft?
Nee, das ist tatsächlich ein Unterschied. Also sind in der Regel in den Krankenhäusern Palliativstationen, weil eben diese Patienten aus der Akutsituation in den palliativen, in den palliativen Bereich übergehen. Das bedeutet einfach, dass man trotz aller medizinischen Möglichkeiten einfach festgestellt hat, dass man nichts mehr tun kann und dass man dann eben auch schaut, dass man eben die Symptome lindert und den Patienten so gut begleitet, dass die Lebensqualität aufrechterhalten wird. Und das klassische Hospiz ist dann eben ein Ort, der eben nicht unbedingt angrenzt an ein Akutsetting, sondern wo es eben darum geht, wirklich auch eine Heimat nochmal zu geben, ein Zuhause zu geben, wo man dann eben auch wirklich dann ja übergeleitet wird.
Elke, vielleicht kannst du uns kurz mal mitnehmen und sagen, die Hospizhilfe Meppen, wie seid ihr aktuell aufgestellt? Wir haben gerade gehört, ihr habt ehrenamtliche Mitarbeitende, viele, da können wir gleich nochmal drüber reden, aber ihr seid eben auch hauptamtliche Mitarbeiter. Du bist eine hauptamtliche Koordinatorin und Stefan, du auch. Wie viel seid ihr im Team in der Bürogemeinschaft?
Wir sind insgesamt 4 hauptamtliche Mitarbeiter, wir sind 3 Koordinatoren, also Stefan, Ulla und ich. Und Maria ist auch hauptamtlich, sie ist unsere Bürokraft, also
die Verwaltung. Die gute Fee, die habe ich ja auch abends kennengelernt.
Genau. Ja.
Sehr schön.
Sie ist für die Verwaltung zuständig. Ganz genau. Sie ist auch schon über 20 Jahre bei uns.
Sehr schön. Ihr habt wie viele ehrenamtliche Personen, die aktuell für euch?
Also es sind über 200 ehrenamtliche Mitarbeiter ausgebildet und davon sind über 100 aktive Mitarbeiter.
Wahnsinn.
Ehrenamtliche.
So, jetzt spielen wir das Ganze mal durch. Stefan, wir hatten gerade begonnen, die Leute kommen zu euch, sie brauchen Informationen, ihr leitet bestimmte Dinge in die Wege. Jetzt ist es aber unausweichlich, dass die Diagnose da ist. Es kann, oder du stirbst, so in, egal ob in 2 Wochen, in 5 Tagen oder in, was passiert dann genau? Was leitet ihr dann in die Wege? Weil ihr werdet ja nicht immer bei den ganzen Anfragen, die es vielleicht hier im mittleren Emsland gibt, ihr vier immer bis spät in die Nacht an den Betten sitzen oder auch die Leute begleiten, sondern wie kann man sich das ganz praktisch vorstellen? Hospizarbeit, vielleicht magst du das mal erklären. Was würde jetzt passieren?
Also wenn jetzt eine Familie in dieser Situation anfragt, würden wir recht schnell auch uns mit der Familie zusammensetzen, vor Ort am besten mit den zu begleitenden Personen, also wir sagen nicht der Sterbende, denn das passt nicht zu der Philosophie, die wir gerade erklärt haben, sondern es ist eher ja ein Lebender. Mhm. Und deswegen sagen wir es eher anders, also die zu Begleitenden, auch wenn das ein bisschen sperrig klingt. Aber auf jeden Fall sollten die auch mit dabei sein, weil die können ja am ehesten für sich sagen, was sie vielleicht jetzt noch gut haben wollen, dass der hospizliche Gedanke auch dort mit hineingenommen werden kann, dieses Wohlfühlen und ein Stück noch ganz bewusst leben. Und dann gucken wir halt, was braucht es. Ich nehme jetzt mal nochmal von vorhin schnell das aus diesem palliativen Netzwerk. Also brauchen wir hier eine medizinische, pflegerische Versorgung und so weiter. Das würden wir dann alles ja irgendwo mit in die Wege leiten. Was wir jetzt vom Hospizdienst her direkt machen, ist dann zum Beispiel auch Hospizbegleitung der Familie an die Hand geben. Oft sind sie wochenlang schon in der Pflege, intensive Pflege zu Hause, Tag und Nacht sind sie da und müssen ja nicht nur versorgen und betreuen und mit Essen anreichen und so etwas, sondern es ist auch diese dauerhafte Verantwortung, die dasteht. Schlechtes Schlafen, gar nicht schlafen, Tag und Nacht, Familie, Beruf und so weiter. Und wenn dann jemand von den Ehrenamtlichen mit dazukommt und sagt, komm, du gehst jetzt rüber ins Bett und schläfst jetzt 4 Stunden, ich bin hier. Was das bewirkt, das kann man sich manchmal gar nicht vorstellen. Mhm. Und dann kommen so ganz banale Themen wie, ich gehe jetzt erstmal duschen oder ich muss dringend mal einen Kaffee in der Stadt gehen, trinken gehen. Solche Themen, die sind so wichtig und bringen so viel Kraft in diese Familie, Ressource wieder mit hinein. Und das kann ein Sitzen am Bett sein, das kann ein Gespräch mit den Angehörigen sein, die so unter Strom stehen, dass sie in diesem Gespräch alles erstmal von sich geben können, was da gerade so drinne steckt an Druck, sag ich mal so, ne? Und das kann einen, wenn, je nachdem, wie gut es dem Menschen geht, noch, kann das auch ein Spaziergang durch einen Herbstwald sein oder mit einem Rollstuhl oder so, ne? Also wir gucken oft darauf, so auf die kleinen Dinge, die die Menschen gerne in einem gesunden Zustand mochten, sowas wie, oh, mein Garten, das war immer mein Ding, oder ich bin total gerne am Speicherbecken lang gelaufen oder sowas. Und wenn es irgendwie möglich ist, dann ist das, also dann wird das auch umgesetzt in der Begleitung. Und was das natürlich dann den Leuten auch bringt, das kann man sich vielleicht auch so vorstellen.
Also was ich höre, ist, es gibt kein Schema F, das abgearbeitet wird, sondern jeder Fall ist individuell betrachtet und auch die Begleitung ist, ich sag mal, bei 5 Personen 5-mal unterschiedlich.
Ja.
Wir haben gerade darüber gesprochen, ihr setzt viele Ehrenamtliche ein. Jetzt haben wir vielleicht Leute an den beim Podcast hier, die sagen, hey, interessiert mich, habe ich Bock drauf? Wie muss man sich das vorstellen? Jetzt komme ich zu euch und heute Abend sitze ich schon bei irgendjemandem am Bett und muss jemanden begleiten? Oder wie, mal ein bisschen flapsig gefragt, wie läuft das, Elke?
Wir führen zunächst mit den Menschen erstmal ein Vorgespräch, fragen, was sie dazu bewegt hat, sich bei uns zu melden, wie sie dazu kommen, Ehrenamtlicher bei uns zu werden. Das ist ein ganz lockeres Gespräch, das dauert ungefähr 1 Stunde. Dann erklären wir auch, wie dann der Weg weitergehen wird. Dann ist es nämlich so, dass zunächst erst so eine Schulung gemacht wird, die dauert ungefähr 120 Stunden, gemeinsam mit anderen potenziellen Ehrenamtlichen zusammen.
Darf ich kurz fragen, wer muss die Kosten tragen?
Die trägt überwiegend der Verein und einen kleinen Eigenanteil trägt man auch immer.
Okay.
Aber das ist, denke ich, auch machbar.
Ist ja auch ein Erwerb von Wissen, das ich habe und auch nutzen könnte, theoretisch.
Ja, genau. Aber das sind eigentlich mehr so die Kosten für das Essen und Trinken, dass man da genießen darf. Ne? Genau. Genau. Ein kleiner Eigenanteil wird dann geleistet. Und da wird man dann speziell geschult zu den verschiedenen Themen, dass man dann auch wirklich sicher zu den Menschen hingehen kann. Mhm. Und zum Ende des Kurses sprechen wir dann auch nochmal mit den Ehrenamtlichen, ob sie sich's wirklich vorstellen konnten, ob sie sich sicher fühlen und in welchen Bereich sie dann auch gehen möchten.
Mhm. Hospitieren die auch? Also können die mit den Hauptamtlichen oder mit gestandenen...
Genau, wenn sie das möchten, können sie das gerne machen. Mhm. Manchmal ist es auch so, dass wir dann zu Anfang sagen, ihr könnt zu zweit in eine Begleitung gehen, insbesondere wenn vielleicht auch ein großer Aufwand ist in der Begleitung oder ähnliches. Aber sie dürfen gerne hospitieren dann zu Anfang. Ne? Oder dass wir dann auch... beim ersten Treffen mitfahren mit den Ehrenamtlichen. Also sie werden nicht, wie man das früher so gesagt hat, ins kalte Wasser geschmissen. Also es wird niemand alleine gelassen und wir melden uns auch regelmäßig bei den Ehrenamtlichen und fragen, wie geht es euch? Braucht ihr etwas in der Begleitung? Können wir etwas für euch tun? Es werden regelmäßig Supervisionen für die Ehrenamtlichen angeboten. Wir machen viermal im Jahr Hospizbegleiterinnen-Treffen mit verschiedenen Themen, die wir anbieten für unsere Begleiterinnen. Da sind wir auch anwesend und sprechen mit denen. Und unsere Tür vom Büro ist zu den Öffnungszeiten immer offen für die Begleiterinnen, sodass sie dann auch einfach zu uns kommen können oder uns anrufen, all diese Dinge. Mhm.
Kann ich Dinge ausschließen? Also kann ich sagen, was zum Beispiel, du sprachst gerade an, die Begleitung von Kindern kann ich nicht, liegt mir nicht, ist ein unheimlich schwieriges Thema, möchte ich nicht. Geht das, Katrin?
Ja, das geht. Also da haben, das können vielleicht die Koordinatoren wahrscheinlich noch viel besser beantworten, haben wir immer die Möglichkeit, dass man zu jeder Zeit und Stunde etwas ausschließen kann, etwas wieder hinzunehmen kann, aussetzen kann. Das fragt ihr ja auch in den Gesprächen entsprechend ab, ne?
Ganz genau.
Ja.
Mhm.
Stefan, du hast gerade nochmal klar gemacht, nehmen wir jetzt an, also danke dafür. Wir haben jetzt ehrenamtlich oder eben auch ihr geht dann in einen Einsatz. Ist diese Zeit in Anführungsstrichen beschränkt? Sagt ihr, wir sind am Tag 2 Stunden da oder ist auch das individuell, so diese Begleitung, was es braucht, je Familie ist oder ist das, ich sag mal, 8-to-5 Job und dann sagt ihr, so 17 Uhr, ich bin weg. Wie muss man sich das vorstellen?
Das ist es nicht.
Ja, okay.
Nein, das ist tatsächlich schon so, dass man sehr guckt darauf, wie auch dann eine Begleitung auch gut zustande kommen kann, begonnen werden kann. Und dann ist es nicht unbedingt, dass man sagt, ich gehe um 5 nach Hause, ist mir egal, dann mache ich den Rest morgen oder so. Das gibt es nicht tatsächlich. Man guckt schon, dass man das gut hinbekommt. Ich finde, man geht mit einem anderen Gefühl nach Hause. Und ich glaube, gerade in dieser Arbeit, man hat ja viel mit Krankheit, mit einem Sterben, mit trauernden Menschen zu tun. Das, was wir als Positives mit nach Hause nehmen, ist, dass wir da etwas ermöglichen können. Und dann ist das, finde ich, nochmal besonders wichtig, dass man da auch etwas zusammenbringt, was dann, wo man am Ende des Tages sagen kann, da habe ich etwas Gutes geschaffen. Und wenn ich dann sage, nee, das mache ich morgen oder nächste Woche, ach, mal gucken, das geht gar nicht.
Okay. Darf ich da auch mal was anbringen?
Ja, gerne.
Jetzt sind wir, finde ich, wieder bei den Werten, über die wir sprachen, die man vielleicht auch aus dem Elternhaus mitbekommen hat. Ich finde, hier ist es jetzt nochmal sehr deutlich geworden. Ja. Das ist eben das, was, würde ich behaupten, auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszeichnet, allesamt, die sie da sind, dass sie eben nicht die Zeit im Blick haben und eben nicht abends um 18 Uhr sagen, jetzt ist aber irgendwie gerade Feierabend oder auch sonntags. Darüber haben wir schon sehr viel miteinander gesprochen, auch aus Fürsorge, aus unserer Perspektive heraus. Und gleichzeitig natürlich schätzen wir das sehr hoch, dass die Kolleginnen und Kollegen da eben auch die Zeit dann ein Stück weit zurückstellen und sagen, das kann ich jetzt nicht morgen oder übermorgen erledigen, das will jetzt erledigt werden oder die Begleitung ist jetzt noch irgendwie zusammenzubringen. Und das ist etwas, worüber wir sehr häufig miteinander sprechen, was wir, wie gesagt, zum einen sehr schätzen aus der Perspektive des Vorstandes und zum anderen natürlich immer im Rahmen der Fürsorgepflicht für uns auch wichtig ist, zu schauen, dass es aber irgendwann dann auch mal Feierabend gibt.
Ja, klar. mich interessiert nochmal die Frage, wir sprachen gerade über die Räume, ob ich jetzt zu Hause bin oder vielleicht auch in einer Klinik. Hier in Meppen gibt es im Ludmillenstift einen Zeitraum. Elke, vielleicht magst du das nochmal erklären. Was ist genau der Zeitraum?
Der Zeitraum, das sind Räumlichkeiten im Ludmillenstift, die sind vorgesehen für Patienten am Lebensende, die akut stationär im Ludmillenstift sich befinden. Also sprich, das sind sterbende Patienten im Krankenhaus.
Aber dann, auch da seid ihr aktiv, ne?
Auch da sind wir aktiv, die begleiten wir gemeinsam mit dem Ludmillenstift. Dann wird von der Station ein Antrag oder eine Anfrage an uns gestellt, ob die Patienten dorthin verlegt werden können. Dann gehen wir gemeinsam mit Pflegekräften aus dem Zeitraum zu den Patienten hin, auf der Station, auf der die aktuell dann sich befinden, und sprechen gemeinsam mit den Angehörigen, dem Patienten und den Pflegekräften und den Ärzten ab, ob die Patienten für den Zeitraum dann vorgesehen sind und dorthin verlegt werden können.
Ich habe so ein bisschen über Literatur oder auch über das Fernsehen mitbekommen, dass es Sterbephasen gibt. Also irgendwann wird ja ein Zeitpunkt eintreten, wo ihr vielleicht auch als Profis in Anführungsstrichen merkt, wir gehen jetzt so auf den letzten Weg zu. Da müsst ihr natürlich auch vielleicht mit Angehörigen so, also ich glaube, jemand, der im Sterben oder in der letzten Lebensphase ist, das wissen die Angehörigen, dieser Moment wird irgendwann kommen. Aber was sind das dann für Begegnungen auch mit den Angehörigen, über genau das zu sprechen, zu sagen, es könnte in den nächsten 2 Tagen oder in den nächsten 24 Stunden soweit sein. Also das ist ja, da ist ja ganz viel Empathie gefragt, ganz viel Mitgefühl gefragt, ganz viel Wertschätzung auch, entweder also demjenigen, der eben vielleicht stirbt, aber auch den Angehörigen. Mögt ihr das mal erklären, so wie geht ihr daran?
Eine wichtige Sache ist ja noch die Offenheit. Also sicherlich ganz viel Empathie und Co., aber die Leute wollen ehrlich behandelt werden und wollen wissen, wie ist der Stand. Und damit können die vielleicht besser umgehen, als wenn man noch sagt, ja, wir wissen ja nicht, und ne, so ganz vorsichtig und ganz offen. Und nee, also das geht nicht. Man muss schon konkret sein und ehrlich sein. Damit können sie besser umgehen. Und ja, ich würde sagen, die Sterbephasen sind genauso individuell. Ich glaube, heute geht man ja gar nicht mehr so unbedingt in diese Sterbephasen hinein. Das ist ja ein sehr wechselndes, dynamisches Spiel. Jede Krankheit bringt, wie hast du mal gesagt, jede Krankheit hat einen eigenen Tod. Oder wie, ich weiß nicht mehr, irgendwie so, auf jeden Fall habe ich so gedacht, so, das passt da vielleicht jetzt gut rein. Das heißt, also man kann ja nicht irgendwie sagen, so, das ist jetzt klassisch 0815, wir sind jetzt in Phase 3 angekommen. Mhm. So, sondern das, man ist schon in diesem Fortlauf, gerade wenn wir jetzt so im Zeitraum, das ist ja mal eine sehr dichte Begleitung, diese Zeit. Und dann hat man schon so einen gewissen Blick, dass jetzt etwas bevorsteht, etwas anders ist als noch gestern oder so. Und dass wir das auch mit den Angehörigen ganz offen besprechen. Denn die mit auf den Weg zu nehmen und dieses Step-by-Step auch denen zu vermitteln, dass sich etwas verändert. Und meistens haben die es selber gespürt. Und es ist gut, dass man offen mit ihnen darüber spricht.
Was braucht es, um bei euch als Ehrenamtlicher oder um die Arbeit einer Hospizbegleitung tun zu können? Gibt es so Dinge, wo ihr sagt, wäre schon gut, wenn man vielleicht auch menschlich gesehen die und die Eigenschaften mitbringt, Katrin?
Ja, da bin ich wieder so bei den Werten. Diese zwischenmenschlichen Werte sind natürlich grundsätzlich erstmal eine gute Voraussetzung. Aber ich kann auch sagen, dass wir wirklich ein ganz buntes Potpourri an Ehrenamtlichen haben, die aus ganz verschiedenen Settings und Bereichen kommen und auch mit ganz unterschiedlicher Motivation auch diese Arbeit aufgenommen haben. Und von daher gibt es jetzt nicht so einen Fragenkatalog, der abgearbeitet wird, um Ehrenamtlicher zu werden oder es nicht zu werden, sondern erst einmal auch die Offenheit, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, aushalten zu können, zuhören zu können und einfach, ich sag mal, gerne mit und am Menschen auch tätig zu sein.
Jetzt ist es so, der Mensch stirbt dann irgendwann. So, ihr seid ja auch Menschen. Was macht das mit euch? A, als Profis. Was macht das mit Ehrenamtlichen? Du hast gerade angesprochen, Elke, es gibt natürlich die Möglichkeit, Supervision, Themen zu reflektieren, aber in den akuten Phasen einer Trauerbegleitung, wie geht ihr damit um? Und wie erfahren die Leute, die dann am Bett sitzen oder die Angehörigen begleiten, dann auch Rückendeckung? Oder wie läuft das? Vielleicht kannst du das, Elke, nochmal eben.
Ja, genau. Also wenn unsere Ehrenamtlichen vor Ort sind, sprechen sie natürlich zum einen mit der Familie, dann dadurch finden sie häufig einen guten Abschluss für sich in der Begleitung. Manchmal sind sie natürlich auch mehr oder weniger dadurch berührt und auch traurig. Natürlich dürfen sie auch ihre Traurigkeit, finde ich, und ihre Berührung auch manchmal zeigen. Häufig rufen sie auch bei uns im Büro an und berichten von ihrer Begleitung. wenn wir dann merken, vielleicht ist die Betroffenheit auch sehr groß, bieten wir auch manchmal noch Supervisionen dann, also Einzelsupervisionen an, Einzelgespräche nochmal mit uns in der Koordination. Wir für uns können natürlich auch noch gut miteinander sprechen, wenn es uns sehr berührt oder sehr nahe geht. Aber auch wir bekommen Supervisionen regelmäßig im Team oder auch mit den anderen Vereinen zusammen. Aber wir können natürlich auch Einzelsupervisionen noch bekommen, sodass wir auch dann uns gut miteinander austauschen können und das Ganze verarbeiten können. Dann, genau.
Ich habe hier bei Vitus ja, dadurch, dass ich für den Bereich Wohnen zuständig bin, auch oft eure Arbeit erleben dürfen und habe auch viele Menschen nicht selber persönlich begleitet, aber eben das Thema Todtrauer ist eben hier auch ein sehr akutes Thema. Ja. Und ich habe so ein bisschen das, und da würde ich euch gerne fragen, wie ist das eigentlich nach all den Jahren der Arbeit? Meine ich nicht im negativen Sinne, stumpft man ab? Also ich sag mal, man ist ja auch ein Mensch mit Emotionen und mit Gefühlen. Und ich weiß aber, als ich vor 30 Jahren Tod und Trauer erlebt habe, da war das für mich viel näher als durch die letzten Jahre, wo das immer mehr so auch ein Thema wird, wo plötzlich die Elterngeneration meiner Eltern auch verstirbt. Ich merke, ich kann besser mit dieser Thematik umgehen. Stumpf ich zu sehr ab oder ist das einfach eine Sache, die vielleicht auch normal und gut ist, dass man einfach den Umgang, einen professionellen Umgang damit lernt?
Ich glaube, abstumpfen sollte es so sein, dass man irgendwann mal merkt, dass man abgestumpft ist. Das hat so ein bisschen was von Emotionslosigkeit. Ich glaube, dann sollte man ganz schnell überlegen, ob man noch an der richtigen Stelle ist. Das ist es nicht. Nein, ich glaube, dass wichtig ist, dass man routiniert wird in manchen Bereichen, dass man weiß, was man in diesem Augenblick tun kann, was man für Hilfsangebote, Unterstützungsangebote, besser gesagt, an die Hand geben kann, dass man das Netzwerk gut kennt. Das sind so Routinebereiche, die ich da irgendwie so sehe. Dadurch, dass wir aber bei jeder Begleitung, wie wir es vorhin gesagt haben, eine ganz individuelle Situation haben, kann es gar nicht in diesem Moment selber irgendwie eine Routine oder eine Abgestumpftheit oder so irgendwie sowas geben. Also solange ich noch Mensch bin und mitfühlen kann, hat man da einen Anteil und guckt, dass man mit den Leuten zusammen irgendwie auf diesem Weg ist und denen was an die Hand geben kann.
Mhm. Elke, die Person ist gestorben, der Mensch ist gestorben. Damit ist eure Arbeit beendet? Also Mappe zu und nächste Person oder wie stelle ich mir das vor?
Nein, also wir führen dann danach ja auch noch mit den Angehörigen die Gespräche. Wie kann es weitergehen? Was ist jetzt zu tun? Und auch unsere Begleiter können ja auch dann nochmal nach dem Versterben ein Stück weit die Begleitung weiterführen. Oder halt, wir können ja auch Trauerbegleitungen nach dem Versterben durchführen. Da schaut man dann aber, macht es der Hospizbegleiter oder macht das vielleicht ein eingeschulter Trauerbegleiter?
Alles klar.
Macht das dann jemand anderes.
Also ihr lasst euch gegenseitig nicht alleine, aber vor allen Dingen auch nicht die Angehörigen und alles. Das ist ein sehr enges Netzwerk. Und eine,
ganz genau.
Und jetzt im November, wenn ich das einwerfen darf, findet ja der Trauergedenkgottesdienst wieder statt. Da werden eben auch die Angehörigen eingeladen, die im vergangenen Jahr dann eben auch jemanden verloren haben. Das heißt, es gibt schon immer auch wieder eine Rückkopplung und eine Anbindung und immer auch wieder die Möglichkeit, mit uns im Kontakt zu bleiben. Wie gesagt, wir begleiten im Leben und nicht nur im Sterben.
Ja, darüber würde ich zu sprechen kommen. Und zwar haben wir gesagt, 25 Jahre Hospizhilfe. Im Jahr 2010 habt ihr ein ganz besonderes Angebot mit ins Leben gerufen. Und zwar der Projektstart Hospiz macht Schule. Mhm. Katrin, vielleicht magst du uns da mal mitnehmen. Was ist das genau?
Ja, das ist ein Projekt, das Grundschülerinnen und Grundschüler mit dem Thema Tod, Sterben, Trauer vertraut macht. Gibt es Ehrenamtliche, die in die Grundschulen gehen, in die dritte, vierte Klasse und die Kinder an dieses Thema heranführen und spielerisch, aber auch sehr ernst, sag ich mal, also ernsthaft dieses Thema mit den Kindern auf den Weg bringen. Jetzt gerade läuft wieder ein Projekt, Hospiz macht Schule, da kann vielleicht Stefan noch mal zwei Sätze zu sagen.
Es ist irgendwie immer besonders, jedes Projekt ist anders, aber dass man einfach auf Augenhöhe mit diesen Kindern spricht, also sie wirklich voll nimmt. Ich denke immer so, wir Erwachsenen, wir haben so oft einfach Antworten. Wir sind dafür bekannt, dass man Antworten hat, ne? Und dass man einfach mit den Kindern zusammen auf dem Weg ist und auch mal sagt, so, ich weiß nicht, wie das ist nach dem Tod, aber wie stellst du dir das vor? Mhm. Ne, das sind so Dinge, wo die Kinder auch merken, dass man hier einen anderen Raum hat, dann in diesem Projekt als zum Beispiel im anderen schulischen Kontext, wo es viel um Frage Antwort geht.
Gehen Kinder da, also ist dieses etwa dieser kindliche Umgang damit, ist das was Gutes? Oder man hört manchmal so auch zu anderen Themen, ja, die gehen da sehr naiv aber auch ran. Oder ist, muss man einfach sagen, nee, eigentlich ist es eine sehr gesunde Art, mit solchen Themen umzugehen. Ja. Da können wir sogar was von lernen, wir Erwachsene.
Ja, würde ich genauso sagen. Wir sind sehr verkopft, also wir Erwachsene sind natürlich alle.
Ja, alle.
Genau. Anwesende ausgenommen. Ja. Wir sind sehr verkopft, man redet dann von seinen Erfahrungen oder eben den nicht vorhandenen Erfahrungen oder das habe ich gelesen oder was weiß ich, was da so irgendwo mit reinspielt. Aber Kinder sind da unbedarft und das ist, würde ich nicht mit naiv gleichsetzen. Sie fragen, was ihnen gerade auf der Seele brennt und sie fragen eigentlich nur das, was sie auch gerade seelisch verarbeiten könnten und was sie auch wollen, was sie wissen wollen. Wir denken dann oft so, oh nee, das darf ich jetzt besser nicht fragen, aber ich möchte ja nicht jetzt irgendwie jemanden verletzen oder zu nah emotional werden lassen oder sowas. Kinder machen das nicht, die fragen einfach dann geht man.
Und ihr seid ganz konkret an Schulen, ne? Das heißt, ihr seid im mittleren Emsland hier an den Schulen unterwegs, ihr bildet Klassen, also ausbilden, aber ihr redet mit Klassenzügen, die dann im Grunde genommen sich um die vielleicht auch eine Woche machen zu diesen Themen und auch dort setzt ihr Ehrenamtliche ein, die speziell geschult auf diese Thematik in die Schulen gehen und das machen, ne?
Genau.
Ja, und da kann ich nur selber an euch nochmal dankend weitergeben. Meine Schwester macht das nämlich auch, ganz neu, ja. Und die ist da so erfüllt von. Also habe ich selten erlebt, dass man so auch so ein Feuer fängt für so eine Thematik. Ne? Wenn man erstmal, wenn man das so in den Raum stellt und sagt, ich mache hier, arbeite mit Kindern zum Thema Tod, Trauer, Sterben, dann würde man erst sagen, naja, ich kann auch wohl zum Basketballspiel oder zum SV Meppen gehen.
Das war schiefgelaufen.
Ja, genau. Nee, aber das ist so erfüllend für sie auch, dass sie da sehr von schwer. Und das hat mich sehr stark beeindruckt und das würde ich auch gerne an euch zurückgeben. Auch an diesem Abend haben mich viele Menschen, also Ehrenamtliche, beeindruckt, die eine gewisse Aura haben und mitbringen, die was Besonderes sind. Also ich finde, das sind auch teilweise besondere Menschen, die ihr da habt, die für euch in die Bütt gehen und das merkt man richtig förmlich. Also man spricht ja also manchmal von Engel auf Erden, aber ich hatte an dem Abend das Gefühl, ein paar waren im Kosserhof, wenn ich euch das mal sagen darf. Also das war ein besonderer Moment.
Die Ehrenamtlichen sind auf jeden Fall etwas Besonderes. Also ich sage immer wieder, wenn man dann irgendwie so erlebt, so ich fahre jetzt direkt los, dann koche ich halt später oder ja, ich kann die ganze Nacht. Nee, wir könnten noch jemand anders fragen. Nee, ich mach das wohl. Ja. Und so, also diese sofortige Bereitschaft, so mit vollem Einsatz reinzugehen, das ist einfach beeindruckend. Und man denkt irgendwie auch selbst drüber nach, könnte ich das leisten, eine ganze Nacht an einem Sterbebett zu sitzen? Und ich würde sagen, ich glaube, nein. Und dann ist da natürlich eine ganz große Achtung vor dem, was dann andere mitbringen. Und neben ihrer Tätigkeit, wo sie im Beruf sind, Familie, anderes Ehrenamt und alles, was da so mit reinspielt. Also das ist schon wirklich ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft.
Ihr habt und in meiner Anmoderation auf Facebook und Instagram, das wisst ihr jetzt noch nicht, aber habe ich eure Zeitschrift hier in der Hand, die 365. Katrin, vielleicht machst du uns da nochmal ein bisschen zu erzählen, beziehungsweise ihr seid auch aktiv auf Social Media. Also man kann ein bisschen über euch erfahren, lesen und das, was ihr an besonderen Aktionen auch macht. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen.
Ja, das ist tatsächlich auch etwas gewesen, wo wir uns jetzt in den letzten Jahren aufgestellt haben, dass wir gesagt haben, wir wollen in die Öffentlichkeit, wir wollen dieses Thema präsent machen, natürlich mit einer gewissen Sensibilität. Da muss man immer auch gut schauen, was man veröffentlicht, aber auch 365 dient dazu, wirklich die Menschen zu informieren, sie mit dem Thema vertraut zu machen, sie mitzunehmen, was unseren Verein so ausmacht. Die Zeitung kommt oder die Zeitschrift kommt zweimal im Jahr, wird die herausgegeben und ja, Social Media ist so auch unser Thema, wo wir sagen, da erreichen wir auch nochmal eine andere Zielgruppe und da wollen wir auch zeigen, was wir machen und wofür wir einstehen.
Instagram und Facebook, einfach mal reingucken und nachschauen auf jeden Fall.
Homepage gerne folgen. Habt ihr
natürlich, genau, folgen. Ja. Daumen hoch.
Ja,
genau. Und vielleicht magst du uns eure Homepage nochmal eben sagen. Kennst du die so aus dem langen Mengen?
www.hospiz-mappen.de.
Ja. Und wenn ihr dann auf diese Seiten geht, dann lest ihr auch über ganz besondere Aktionen, die für eure Hospizhilfe gemacht wird, denn ihr seid ja ein Verein. Katrin, das heißt, ihr braucht auch ein Stück weit Unterstützung von außen. Wie ist das möglich, wenn ich jetzt diese Sendung höre und sage, Mensch, das finde ich so klasse, was die machen, wie kann ich euch unterstützen?
Ja, wir sind tatsächlich ein spendenfinanzierter Verein und eine Unterstützung ist natürlich, sage ich mal, die Zeit, die man uns schenkt. Wir haben verschiedene Projekte auch und da geht es auch nicht immer nur darum, sage ich mal, am Sterbebett zu sein, sondern da gibt es auch ganz viele andere Themen, die in unserem Verein da sind, wie zum Beispiel unsere Kreativgruppe oder eben auch Unterstützung, wenn es um das Verschicken von Weihnachtspost geht. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Aufgaben, die den Verein unterstützen und die uns helfen. Aber eben auch die finanzielle Unterstützung in Form einer Spende oder einer Mitgliedschaft. Das sind alles Dinge, die den Verein ja nach vorne bringen und uns helfen, neue Projekte zu initiieren.
Ich würde gerne mal kurz über die Kreativgruppe sprechen, denn 25 Jahre, die sind nun nicht so alt, also die Damen, die dahinter stehen, wohl, die sind auch ein bisschen älter teilweise. Und es gibt eine Strickgruppe und die haben sagenhafte 1000 Kilometer an Wolle schon investiert in den Hospizverein und haben euch kleine Puppen, Teddybären und was nicht alles gestrickt. Ist ja auch nicht selbstverständlich in heutiger Zeit.
Überhaupt nicht. Und die sind auch wirklich immer ganz engagiert, ganz aktiv auf allen Märkten, die so im Rahmen von Meppen und Umgebung stattfinden. Und da wird eben genau, wie du schon sagst, viel Wolle verstrickt und viel Handarbeit angelegt. Immer wieder neue Projekte gestaltet und die vertreten uns, sind in der Öffentlichkeit unterwegs. Und alles das, was dann, sag ich mal, der reine Erlös ist, wird als Spende auch dem Verein zugeführt. Und auch da sind Leute drin, die sich gar nicht so primär um die Sterbebegleitung bemühen, sondern eben einfach für den Verein etwas Gutes machen wollen und sich in diesem Engagement dann zeigen.
Und wir haben tief gestapelt mit den 1000 Kilometern. So, das möchte ich gerne wohl mal sagen. Wir haben das einigermaßen hochgerechnet und haben gesagt, bevor wir drüber sind, sind wir lieber drunter und nehmen die 1000.
Sehr gut. Elke, du hast es gerade angesprochen und Katrin, das Thema Sofort- und Weiterbildung ist ein hohes, ein gutes, ein wichtiges Thema bei euch im Hospizverein Meppen. Und in den letzten Jahren hat sich gerade in dieser Landschaft Hospiz, Palliativ eine ganze Menge getan und das hat auch 2020, Katrin, dazu geführt, dass im Emsland der BHPV gegründet worden ist. Vielleicht magst du da noch mal ein paar Sätze zu verlieren.
Genau, das ist das Bildungszentrum für Hospiz und Palliativ, für den Palliativdienst. Da geht es einfach darum, auch die Arbeit zu vernetzen und wirklich auch innerhalb des Emslandes, aber auch über die Grenzen hinaus die verschiedenen Dienste, die gerade schon angesprochen wurden, ob das ein Palliativdienst ist, ein Hospizdienst, das medizinische Personal und andere, wirklich zu vernetzen und dort ein Bildungszentrum zu errichten, in dem sich Menschen dann einfach nochmal nachqualifizieren, fortbilden, weiterbilden können, austauschen können. Und das am Standort LWH in Lingen ist natürlich dann nochmal auch ein guter Moment, wo man dann einfach zusammenkommt und sich bildungsmäßig austauscht.
Und in diesem Zuge habt ihr dann im letzten Jahr auch ein neues Forum gegründet, ein Expertenforum, wo ihr dann auch nochmal ganz speziell Leute, Mediziner oder Leute aus der Branche zu Infoveranstaltungen einladet. Also das geht nicht nur um Fort- und Weiterbildung, sondern auch um öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen, wo auch nochmal über diese Themen oder spezielle Bereiche gesprochen wird.
Ja, genau. Also uns ist schon auch wichtig, dass wir, ich sag mal, jeden ansprechen, nicht nur den oder diejenige, die sich vielleicht schon mit dem Thema sehr vertraut macht oder gemacht hat. Und mit der Kirche in Meppen haben wir zusammen eben dieses Expertenforum angeboten in Meppen, wo es einfach nochmal so um die Fragestellung assistierter Suizid ging, um sich einfach da nochmal konträr drüber auszutauschen und aus verschiedenen Disziplinen zu hören, wie da so aktuell die Stellungnahmen sind. Das ist auch nach unserem Dafürhalten Auftrag der Hospizarbeit, auch Aufklärungsarbeit zu leisten und zu unterstützen, dass Menschen sich dort mit diesem Thema auseinandersetzen können, unterschiedliche Positionen hören, um einfach auch für sich Entscheidungen treffen zu können.
In diesem Zuge nochmal die Frage, bietet ihr auch ganz speziell für Trauernde noch im Nachgang oder vielleicht in der Zeit auch Trauercafés oder Trauergruppen an? Gibt es sowas?
Ja, die gibt es. Da ist Stefan federführend verantwortlich. Ah ja, okay. Vielleicht kann er dazu nochmal zwei Sätze sagen.
Es gibt zwei Gruppen im Bereich der Hospizhilfe. Das ist zum einen die Trauergruppe für verwaiste Eltern, also Eltern, die ein Kind verloren haben. Da ist es nicht wichtig, wie alt das Kind war, ob es im Mutterleib verstorben ist oder eben als erwachsenes Kind. Kind ist Kind. Und die Eltern kommen dort zusammen und können ihre Erfahrungen, ihre Gedanken, ihre Trauer eben teilen. Und das andere ist das Trauercafé. Das ist so ein, ich sag mal, erster Anlaufpunkt. Wir haben immer gesagt, ein niederschwelliger Anlaufpunkt für alle Trauernden, egal welchen Alters, wo sie einfach bei einem Tun, bei Kaffee, Tee, Kuchen mit einem Impuls verbunden einfach über ihre Trauer sprechen können oder einfach zusammen sein können. Also keiner muss sprechen. Das gilt auch für die Trauergruppe. Keiner muss sprechen. Man kann auch einfach da sein und einfach zuhören oder sich hineinfühlen in solch eine Gruppe, denn sprechen ist ja am Anfang sicherlich auch noch mal ein bisschen schwer. Also wir merken es oft, dass allein schon dieses Hallo, ich bin und ich habe verloren, das kommt schon gar nicht mehr über die Lippen. Also wie schwer so etwas auch fällt, sowas zu sagen. Von daher also auch Schweigen ist drin.
Wie geht ihr selber mit solchen Emotionen um? Also ich stelle mir einfach vor, dass das ja manchmal einfach schwierig ist und dann wird viel geweint. Weint ihr mit und ist das erlaubt oder behält man da so ein bisschen die professionelle, den Abstand und lässt das nicht zu? Elke?
Also ich bin jetzt in den Trauergruppen nicht so involviert, aber wenn zum Beispiel dann im Zeitraum oder so jemand verstirbt, ist es schon manchmal so, dass man auch mal ein Tränchen verdrückt und das ist auch gar nicht schlimm.
Und das darf auch sein, ja.
Genau.
Ja, klar. Ja. Ihr habt ein Motto, Katrin, das heißt Leben bis zuletzt. Das beschreibt, glaube ich, auch nochmal gut das, was du am Anfang gesagt hast, Stefan, es geht um das Leben und es geht nicht so sehr um den Tod.
Genau.
Ja. Und das ist wahrscheinlich auch die Intention, diesen Spruch auch in die Welt zu tragen, oder?
Ja, genau. Und wirklich auch so, wie es auch schon mehrfach angeklungen ist, wirklich bis zuletzt die Wünsche, die Bedürfnisse, die Bedarfe der zu Begleitenden, aber auch der Angehörigen, des Umfeldes im Blick zu haben und einfach zu sagen, jeder Tag zählt.
Mhm, ja. Wunderbar. Jetzt habt ihr ein ganz neues Projekt in 2025 ins Leben gerufen, und zwar den sogenannten, die Wünschefahrt, das Projekt Wünschefahrt. Stefan, kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen? Was ist genau die Wünschefahrt? Und genau.
Die Wünschefahrt ist ein Projekt mit dem DLRG Lingen, mal entstanden in einer Nachbarschaftsidee im vergangenen Jahr von einer Ehrenamtlichen von uns, Sabine Backers, und ihrem Nachbarn, der beim DLRG tätig war und einen RTW in Eigenregie umgebaut hat. Und da war dann die Frage, da könnte man doch eigentlich auch was mitmachen zum Thema letzte Wünsche. Und diese Idee wurde dann in beide Vereine hineingetragen. Da haben wir uns zusammengesetzt und haben etwas vorbereitet. Und das heißt, dass wir für Menschen, die am Lebensabend, sage ich jetzt mal ganz frei, eben sind und irgendwie noch so einen Herzenswunsch haben. Es muss nicht immer der allerletzte Wunsch sein. Ich finde das immer so, das sagt man so, ne, pathetisch, aber es kann auch der vorletzte Wunsch sein. Also einen Herzenswunsch haben, ist mal der Klassiker. Ich möchte ans Meer oder ich wollte noch mal irgendwie mit einem Boot über die Hase fahren oder ich möchte gern noch mal, wenn man irgendwo ist in einer Einrichtung oder so, ich wäre eigentlich noch mal gerne zu meinem Elternhaus gefahren. Ins Stadion oder wo auch immer, was da auch immer so im Herzen noch so ist, eine Sehnsucht, dass man das versucht zu erfüllen. Mit den Möglichkeiten eines Rettungswagens, der komplett ausgebaut ist und eben, ob es jetzt dann Beatmung, Medikation, über so eine Dauergabe wie so ein Perfusor oder so, all das, was da eben gebraucht wird, damit derjenige gut lebend, wenn möglich, an diesem Ort ankommt. Das wird dort, dafür wird dort Sorge getragen und das Ganze wird dann begleitet eben von Angehörigen und Hospiz.
Sehr schön, ganz toll. Stelle ich mir ganz toll vor, genau. Ich würde gerne nochmal wieder zurückkommen auf die Begleitung der Menschen oder wenn ihr dann bei diesen Menschen seid, Elke. So, welche Bedeutung hat für diese Menschen oder auch die Angehörigen das Dasein? Einfach nur das Dasein. Ist das eine, also schweigt ihr mehr, als dass ihr redet? Oder, also diese Frage des Daseins?
Ja, das kommt immer darauf an, was gerade gewünscht ist. Ne? Das ist ja ganz individuell. Manche Menschen möchten, dass wir einfach schweigen. Manche Menschen möchten reden. Vielleicht haben sie auch noch irgendwas, was ausgesprochen werden muss. Und manchmal ist es dann ja auch wirklich, wenn jemand schon sterbend ist, dass er gar nicht mehr sprechen kann. Und dann ist es wirklich auch nur noch dieses Dasein, bei ihm sitzen, vielleicht noch mal die Hand halten. Manche Menschen möchten gerne, dass noch ein Gebet gesprochen wird. Ja, aber es ist wieder ganz individuell.
Nimmt ihr da Rücksicht auf auch unterschiedliche Religionen? Ja. Also ich sag mal, hier im Emsland gibt es einen hohen Anteil katholisch und evangelisch, ja, genau. Aber wir haben mittlerweile auch eben selbstverständlich Muslime und andere Religionen, die auch da sind. So, ja. Da geht ihr aber auch drauf ein.
Ja, das erfragen wir, was gewünscht ist. Manche Menschen möchten gar nicht beten, das wird auch tatsächlich mehr. Aber das erfragen wir, was da gewünscht ist, und darauf gehen wir ein.
Jetzt kommt eine sehr schwierige Frage, finde ich, für mich. Ich weiß gar nicht, ob ihr das beantworten könnt. Könnt ihr mal so umschreiben, was geschieht eigentlich so in der letzten Phase eines Menschen, der stirbt? Habt ihr da, nimmt man da etwas Besonderes wahr? Also sind das, also ich kenne es auch nur aus den Medien, aber dass ein Mensch sehr ruhig wird und es eine besondere Stimmung gibt. Könnt ihr das beschreiben, was das ist?
Wir sind wieder erstmal bei dem ganz Individuellen.
Ja, ah, okay. Genau.
Das ist sehr unterschiedlich. Okay.
Genau. Ja, genau. Ja. Aber irgendwie ist es tatsächlich so, wenn es der Moment ist, wenn jemand stirbt, ist es tatsächlich meistens so, dass man gerade ganz genau weiß, jetzt ist das. Man kann aber nicht genau sagen, woran das liegt, sondern es ist tatsächlich so, dass man merkt,
das war's.
Jetzt gerade passiert ist, dass der Mensch wirklich stirbt, oder?
Ja, also ich glaube, das, was man da nicht beschreiben kann, was da gerade ist im Raum, das würden wir dann in unserem vielleicht christlichen Kontext dann heilig nennen. Genau. So, also das ist ein wirklich besonderer, heiliger Moment, oder wie wir es dann eben anders auch nennen wollen.
Ja,
also,
ganz genau.
Ja.
Darf ich euch dreimal fragen, ich weiß nicht, ob du auch selbst Begleitung auch gemacht hast? Ah, okay, machst du auch. Ja. Wie haltet ihr euch selbst, ich sag mal, fit oder in Schuss? Also ich sag mal so, wenn man so eine lange Begleitung hinter sich hat, dann ist das ja auch emotional anstrengend oder auch vielleicht körperlich anstrengend. So, was tut ihr in eurem privaten Leben dafür, um vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob resilient der richtige Begriff dafür ist, aber
klingt schlau.
So, genau, ja, das ist Pädagoge, ne?
Ja.
Genau. Was tut ihr da ganz persönlich für, um mit diesen Dingen auch umzugehen? Also ich sag mal, der Austausch mit den Kollegen oder mit den Ehrenamtlichen und in Supervision und Coachings, alles gut, aber irgendwann fahre ich auch nach Hause und habe meine eigenen vier Wände. Aber was ist dann? Also da brauche ich ja auch einen Umgang mit. Wie, wenn ich euch mal alle drei fragen darf, Stefan, ich fange mal mit dir an.
Also ich finde besonders wichtig, dass wir uns im Büro austauschen. Also ich versuche so wenig wie möglich, zumindest an dieser Emotionalität oder dem, was einen vielleicht auch dann so beschäftigt, mit nach Hause zu nehmen. Das heißt also, dass wir uns im Büro austauschen, das ist, finde ich, einer der wichtigsten Punkte in dem Ganzen. Ansonsten hat man natürlich, nicht umsonst ist die Frage nach den Hobbys auch irgendwo eine durchaus wichtige Sache. Was ist das, wo du einfach deinen Kopf ausstellen kannst und wo kannst du einfach auch nach einem belastenden, emotional schweren Tag einfach zu Hause gut abschalten? Ne, das ist die große Frage. Und ob man dann eben joggt, wandert oder...
Ist interessant, finde ich, für mich jetzt gerade nochmal bei dir auch. So, du angelst gerne so, dass man oftmals von der Ruhe in die Ruhe geht. Mhm. Also, ne, das ist, finde ich, interessant. Oder der andere eben eher rausgeht und wandert und sich fordern muss, auch körperlich, ne, um sich zu spüren. So, ne?
Es ist ja auch so, dass du, wenn du nach Hause kommst in das eigene Chaos. Also ich finde, das muss man ja auch einfach mit dazu sagen.
Du kommst in das eigene Chaos. Die anderen wollen
also, dass man einfach, also zu Hause ja einfach auch das Leben, das private Leben einfach hat, was einem sofort entgegenspringt und das ist ja schon mal ein wichtiger anderer Punkt. Also es ist ja nicht nur die Ruhe in die Ruhe, sondern man kommt ja erstmal nach Hause und hat dort das andere, man hat die Themen zu Hause, man hat irgendwas, wo man sich noch kümmern muss, mit dem Hund noch gehen, man ist ja sofort raus aus dem ganzen pralle Leben.
Ja.
Ne, es ist eher, ich würde sagen, so der Moment, wo man, wenn man abends dann nochmal zur Ruhe kommt, dass man nochmal so drüber nachdenkt, was war heute so. Ne? Und an dieser Stelle dann zu wissen, auch wenn es mal schwerer war, was dann gut ist, wie man sich selbst auch mal was Gutes tut oder so. Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Ecke, wie gehst du damit um?
Also ich mache das schon so, wenn ich dann auf dem Weg nach Hause will, dass ich wirklich dann im Auto volle Lotte Musik höre. Und
Weihnachtsmusik.
Ja, im Moment Weihnachtsmusik.
Jetzt
das
schon.
Stimmt.
Da sind wir wieder beim Thema.
Okay.
Nee,
da sind die Lebkuchen doch im Handschuhfach.
Ja, genau. Okay. Und da liegen die.
Die Weihnachtsmusik hören wir von O bis O, ne?
Also.
ich höre da wirklich laut Musik. Und wenn das wirklich sehr belastend ist, dann gehe ich wirklich eine große Runde laufen oder so, dass ich dann wirklich kopffrei und das Ganze nochmal so überdenken kann, das hilft mir schon sehr. Ne?
Schön. Katrin, wie sieht es bei dir aus?
Da kann ich mich Elke anschließen, das ist bei mir auch so. Also in die Natur gehen, den Körper nochmal ein bisschen auspowern, um dann auch so ein bisschen in die Müdigkeit zu kommen. Wobei ich auch sagen muss, so belastend das auch ist, genauso erfüllend ist das auch, was du gerade von deiner Schwester beschrieben hast. Das fühlt sich vielleicht für diejenigen, die das noch nicht so erlebt haben oder das vielleicht sich nicht so gerade vorstellen können, wirklich als eine enorme Belastung an. Aber ich sage das immer wieder, es ist wirklich so eine erfüllende Aufgabe und man wird auch oft so geerdet und hat so Momente, die man im Alltag manchmal gar nicht wahrnimmt oder die es gar nicht so in der Form gibt, weil Zeit da einfach so einen unschätzbar großen Wert hat und man selber einfach nochmal feststellt, wie einfach es im Grunde genommen ist, mit der Zeit, die uns hier allen geschenkt ist, etwas Gutes zu tun. Und von daher, ja, es ist zwar eine emotionale Belastung, aber keine solche Belastung, dass man abends nach Hause geht und sagt, ich muss jetzt irgendwas tun, damit es irgendwie aufhört. Da gibt es, finde ich, andere Momente im Alltag, wo man sagt, das war jetzt richtig belastend und jetzt brauche ich das Stück Schokolade oder was auch immer.
Die Tafel,
ja. Ja, ich kann ein Stückchen, kann ich auch nicht. Ich kann Tafel, sonst würde ich. Wenn man sich jetzt so wie ihr oder auch die Ehrenamtlichen so intensiv mit dem Thema Sterben oder auch Tod beschäftigt, verändert das den Blick auf das Leben, Stefan?
Also ich habe schon mehr über mein Leben nachgedacht, seitdem ich hier bin. Es ist schon so, natürlich.
Mhm. Und lebst du Dinge intensiver oder anders?
Das kann ich gar nicht so beantworten. Aber ich denke schon viel. Ich bin ein viel Nachdenker, ja. Und da kommt das schon so mit rein, gerade wenn man so gewisse Parallelen in der Arbeit erlebt. Ich sag mal so, die Person ist so alt wie die eigenen Eltern oder vielleicht wie die eigenen Geschwister oder wie man selbst oder die Kinder oder all das Thema so drumherum. Da ist man permanent am Nachdenken und das schon. Aber ob ich jetzt anders lebe, weiß ich nicht.
Ja. Wie sieht es bei dir aus, Katrin?
Ich würde gerne manchmal anders leben. Also ich erwische mich dabei, dass ich dann, wie gesagt, manchmal so geerdet werde und denke, naja, worüber ärgerst du dich eigentlich oder worüber denkst du nach? Aber ja, ich würde schon behaupten, dass man das ein oder andere, eben was ich auch am Anfang gesagt habe, dieses Dankbarsein, morgens gesund aufwachen zu dürfen, zur Arbeit gehen zu dürfen und einfach auch, ich sag mal, das Leben genießen zu dürfen, das würde ich schon sagen, ist mit dieser Arbeit noch deutlich größer geworden.
Elke, wie sieht's bei dir aus?
Ja, das muss ich auch sagen, schon so ein bisschen bewusster lebt man schon und nimmt es auch alles ein bisschen mehr wahr und genießt mehr, muss ich schon sagen.
Sehr schön. Ja, ihr drei, wir sind schon bei 1,5 Stunden, aber wir könnten sicherlich noch 3 Stunden miteinander sprechen, aber ich überlege nochmal so, Katrin, du vielleicht auch, also wir könnten jetzt noch 1000 andere kleine Themen, aber ich glaube, im Gro haben wir über viele Dinge gesprochen und ganz zum Schluss einer Sendung, da gebe ich meinen Gästen immer eine Aufgabe mit auf dem Weg und zwar wollen wir natürlich auch ein bisschen, ihr habt uns ja gerade ein bisschen schon einen Einblick in euer Leben gegeben, aber vielleicht noch einen kleinen Tipp von euch mitnehmen, das heißt, gibt es von euch irgendwas, wo ihr sagt, wir empfehlen euch ein gutes Buch, ich habe ein tolles Konzert oder ihr müsst unbedingt zu dem Fußballverein mal hin, das ist besonders oder keine Ahnung was, etwas so für das kulturelle Leben oder auch für das eigene Gemüt, wo ihr nochmal so eine Empfehlung habt und sagt, da guckt doch unbedingt mal rein oder das müsst ihr unbedingt mal besuchen. Katrin, ich fange mal bei dir an. Gibt es irgendwas, wo du sagst, möchte ich empfehlen? Eine CD, ein Buch, eine DVD, ein Konzert oder.
365 der Hospizhilfe Meppen.
So. Kann ich in der Tat auch empfehlen. Finde ich ein besonderes Format. Auch toll, wie ihr das aufmacht. Das kennt man so nicht, so ein Magazin. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle nervös und neugierig gemacht. Aber es ist in der Tat so. Man sieht das so nicht, finde ich. Das ist was Besonderes und unterstütze ich
die schön.
Aussage. Genau.
Danke.
Elke.
Ich möchte euch das Buch Himmelwärts empfehlen. Wird auch in unserer Zeitschrift empfohlen.
Mhm.
Das erzählt von einem kleinen Mädchen, das ihre Mutter verloren hat und das ist so schön geschrieben. Ist zum Weinen, zum Schmunzeln und zum Lachen einfach wunderbar.
Mhm. Stefan?
Ich war kürzlich beim Konzert von Gregor Meile und kann das sehr gut empfehlen. Ja. Also dieser Herr macht eine wunderbare, tiefe, professionelle Musik. Die nimmt einen mit. Die Texte sind toll. einfach grandios. Unplugged.
Würde ich unterstreichen. Ja. Ist ja oft mit seiner Gitarre unterwegs und der Mann mit Hut. Ein wunderbarer Musiker, finde ich auch sehr gerne. Sehr schön. Abschließend, wir haben auch heute oftmals gelacht und in der Anmoderation habe ich auch gesagt, wir müssen mal über das Thema Humor reden. Was hat Tod und Trauer auch letztendlich mit Humor zu tun und warum ist es vielleicht so wichtig, auch am Sterbebett herzlich zu lachen? Stefan.
Also ich weiß gar nicht, was ich so, ich habe immer so dann konkrete Bilder vor Augen, wo man selber so auch innerlich schmunzelt, wenn Oma immer gern Sonntag ihren Eierlikör getrunken hat und dann am Sterbebett steht der Eierlikör und alle trinken zusammen einen Eierlikör auf Oma. Das ist so ein Moment, da lächle ich und finde das einfach schön. Oder wenn am Bett nicht nur traurig dagesessen wird und die Hand gehalten wird, sondern wenn die ganze Familie da sitzt und sich erzählt, welche Schoten Opa gerissen hat und was für Witze er gemacht hat und alle lachen und man denkt, wow, das ist so ein eigentlich würde man sagen, paradoxer Moment, aber genau da merkt man, das gehört beides zusammen.
Hm. Ecke, würdest du es bestätigen?
Ja, oder wenn die Kinder noch dabei sind, die Enkel oder die Urenkel, und spielen und dabei Scherzchen machen, während vielleicht ein Angehöriger im Nebenzimmer oder im Zimmer ist und stirbt. Auch da wird immer noch herzlich gelacht und das ist ganz wunderbar.
Hm. Katrin, also wir haben hier Menschen, auch ihr drei, finde ich, verkörpert das wunderbar. Man muss sich diese Leute, also Ehrenamtlichen oder auch die Hospizbegleiter, nicht als grummelige, nur tief in sich oder mit sich beschäftigte Personen, die ständig nur Tod und Trauer vor dem Auge haben, sondern auch da das pralle Leben sitzt hier vor dem Mikrofon.
Absolut. Lebensfrohe Menschen, die gerne mit Menschen zusammen sind.
Ja, das kann ich übrigens auch von uns, von Vitus sagen. Wenn bei uns Leute versterben, dann machen wir in den Tagen danach einen Abend, wo wir Freunde und Wegbegleiter einladen und auch die aufrufen und sagen, bringt mal Dinge mit, die euch an diese Person erinnern. Mhm. Und das sind die skurrilsten Sachen. Die bringen Turnschuhe mit und Rucksäcke und kleine Engelchen und was weiß ich. Und dann kommt man darüber ins Gespräch. Und das sind sehr lustige und intensive emotionale Abende. Und ich habe sehr oft erlebt, dass Angehörige sagen, Mensch, was ist das schön, dass der Tod auch so eine Leichtigkeit haben kann in diesem Moment. Und das tut vielen gut.
Ja.
Und deswegen würde ich auch unbedingt unterstreichen, dass Humor dazugehört.
Schön.
Abschließend. Ihr kennt die schönen Busse, die hier durch Meppen fahren oder auch durch Lingen. Und da ist immer hinten eine Riesenwerbung dran, oftmals von unserer tollen Freilichtbühne, die wir hier in Meppen haben, oder auch von Firmen. Und ich habe euch jetzt einen Bus besorgt, der steht hier vor dem Bürogebäude. Den könnt ihr mit einem Spruch, mit einem Slogan ausstatten, dass ihn Meppen und die gesamte Welt, die diesen Bus sieht, mit auf den Weg bekommt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch abgesprochen habt oder ob ihr vielleicht jeder einzeln einen eigenen Slogan habt. Aber Katrin, alle Augen schauen auf dich. Ich gebe dir jetzt die einmalige Möglichkeit, du kannst diesen Bus mit einem Slogan sehen. Und was würde da denn draufstehen?
Hospizhilfe Meppen, gemeinsam gehen.
Sehr schön, sehr schön. Und ihr bestätigt das oder habt ihr noch andere Slogan? Nein. Also, vielen, vielen Dank. Ich fand eine ganz tolle und eine besondere Sendung, auch für mich, so, weil ich vieles gelernt habe in dieser Sendung und vieles erfahren habe. Ich wünsche euch ganz viel Glück und ein glückliches Händchen ist, kann man das wünschen? Was sagen? Im Angeln gibt es auch so ein Petri Heil und bei den Jägern gibt es so einen Spruch auch in der Hotspeeds-Arbeit wahrscheinlich nicht, ne? Nee, gibt's auch nicht. Können wir noch erfinden. Ja. Können wir unseren Zuhörern nochmal sagen, vielleicht zu überlegen, was das sein könnte. Katrin, du bist ja nun die erste Vorsitzende des Vereins. Was wünschst du dir so für die nahe Zukunft, wie sich der Hospizverein weiterentwickelt? Es hat ja eine Menge Entwicklung in 25 Jahren gegeben. Sagst du schneller, weiter, höher, weiter so, oder wie fühlst du es gerade?
Ich würde mir wünschen, dass sich der Verein so entwickelt, wie ich sag mal auch alle, die in unserem Verein sind, mitkommen können, dass es, ich sag mal, so passiert, wie es für alle machbar ist. Es muss nicht schneller, höher, weiter sein, sondern es darf Schritt für Schritt sein. Und mir ist ganz wichtig, dass der Zusammenhalt in diesem Verein weiterhin ganz, ganz groß geschrieben wird.
Ja, ihr beiden, ihr drei habt mir im Vorfeld gesagt, oh Gott, wir haben noch nie einen Podcast gemacht. Ein bisschen Nervosität bringen wir mit. Wenn wir jetzt mal so ein Level von 1 bis 10 am Ende in Blick nehmen, Elke, 1 ist, oh, Ich bin relaxed und sehe es, ich bin unglaublich nervös. Wie ist der Pegel hoffentlich von Anfang bis jetzt gefallen?
Ja, jetzt bin ich so bei 6.
Auch immer noch 6? Ja, okay. War unser Kaffee zu stark?
Nee, das geht.
Okay. Stefan, wie sieht's bei dir aus?
Ich hätte mich auch bei der 6 jetzt
sehr gut. Katrin, wie sieht's bei dir aus?
Och, ich wäre jetzt so bei der 3.
Hervorragend. Ich danke euch herzlich, dass ihr meine Gäste wart. Ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder. Man trifft sich ja immer zweimal im Leben oder mehrmals. Danke, dass ihr uns Auskunft gegeben habt. Also, wenn ihr, liebe Zuhörer, Interesse habt, schaut einfach mal ins Internet. Wir haben gerade darauf aufmerksam gemacht. Hospizhilfe-Meppen im Internet oder auf den Plattformen Instagram und Facebook. Und ihr habt gesagt, euer Büro steht immer offen. Das heißt, egal, ob ich einen Fall habe oder Fragen habe, ich kann mich an euch wenden und mal zu euch kommen. Oder wenn es eben ganz akute, vielleicht auch ärztlich entschiedene Dinge gibt, auch da seid ihr jederzeit offen und gesprächsbereit. Und dafür danke ich euch. Wünsche euch jetzt eine wunderschöne Adventszeit. Du hast ja den Lebkuchen eh schon im Auto. Ne? Und uns allen zusammen viel Spaß im Leben.
Rollstuhl und Rakete. Der Vitus-Podcast aus Meppen.